Ich habe nicht viele Spiele gemacht in den letzten Jahren. Deswegen bin ich momentan für den Markt einfach nicht attraktiv. Dass man jetzt sagt, okay, den holen wir als klar Nummer 1. Das ist einfach Fakt. Und deswegen muss man auch gucken, ob es dann auf Oberliga, Regionalliga hinausläuft. Ja, ich habe damals auch, Hoffenheim bin ich weggegangen, habe gesagt, okay, ich gucke mich nach Oberliga um, dann kam dritte Liga. Dann habe ich da meine Spielpraxis gesammelt. Also ich würde mich da nie verschließen für einen richtigen Verein. Ja, wenn das kommt, wie es kommt, das kannst du auch noch jetzt irgendwo nicht mehr ganz so beeinflussen vielleicht und musst einfach abwarten, ja, wann das Telefon klingelt und wer am anderen Ende sitzt.
Doppel 6, der Fußball-Podcast mit Marco und Alex.
Die Diskussion um Sané werden wir noch lange führen. Das ist eine Art Spieler, die liefern dir nicht verlässlich 100%, aber sie liefern dir mal 120, dann mal wieder 50 und dann ist es besser, sie spielen nicht. Aber für solche Spieler geht man auch ins Stadion. Marcel Reif über Leroy Sané im Podcast Reif ist live von Bild. Und damit herzlich willkommen, Alex, zu einer neuen Folge Doppel-6.
Peace, Marco. Ich muss, bevor ich irgendwas zu dem Zitat sage, Marcel Reif hat offiziell den coolsten Namen für seinen Podcast.
Ja, das stimmt. Aber kommen wir doch mal zu dem Zitat. Sané.
Du willst mir jetzt da was rauslocken, gell?
Ja, ich will was rauslocken, weil wir wissen beide voneinander, wie wir zu Sané stehen, aber die anderen wissen es vielleicht noch nicht. Deswegen jetzt nochmal hier in aller Öffentlichkeit. Sané, bist du Fan von ihm, ja oder nein?
Ja, Fan. Was heißt Fan? Ich mag seine Art, Fußball zu spielen. Ich finde, Marcel Reif hat mit dem Zitat, also das, was er sagt, natürlich recht. Es gibt Spieler, die geben dir nicht immer sicher 100%, aber dann gibt es Spiele, da reißen sie dann plötzlich 150% ab und dann gibt es Spiele. Aber das kannst du eigentlich fast auf jeden Spieler ummünzen. Also auch ein Ronaldo hat mal 150% Spiele, wie zum Beispiel das Spiel gegen Atletico Madrid, wo er da im Alleingang dreht und dann gibt es wahrscheinlich en masse Spiele, die wir hier in Deutschland gar nicht mitkriegen für Juventus Turin, wo er einfach untertaucht. Und dann halt mal vielleicht kein Tor schießt und wo es dann am Ende vielleicht mal keinen Elfmeter gibt, wo er dann noch einen reinmachen kann. Aber wenn ich jetzt so an Leroy Sané denke, denke ich an einen der talentiertesten deutschen Fußballer, der meiner Meinung nach sich einfach keinen Gefallen damit getan hat, wieder nach Deutschland zu kommen. Ich glaube, er hat in England so ein bisschen Narrenfreiheit gehabt. Klar, hinten raus hat er auch nicht mehr so regelmäßig gespielt. Aber wenn man halt auf der Insel spielt, dann schwappt hier nach Deutschland immer nur das rüber, was positiv ist. Wenn man halt in Deutschland spielt, dann bekommt man in Deutschland halt auch die geballte Kraft der Bild-Zeitung, gerade wenn es nicht so läuft. Und wenn es da mal gut läuft, dann sagt irgendwie in Deutschland dann doch niemand mehr was. Ich bin der Meinung, dass er sich mit dem Wechsel nach Deutschland keinen Gefallen getan hat. Er hat weggehen müssen von Man City, weil es nicht mehr gelaufen ist. Aber ich wäre an seiner Stelle halt nicht nach, auch wenn du natürlich als deutscher Spieler natürlich anstrebst, in Deutschland zu spielen, aber ich hätte mir an seiner Stelle vielleicht nochmal eine Zwischenstation woanders gesucht. Ich glaube, dass Leroy Sané ein Spielentscheider sein kann, dass Leroy Sané unglaublich viel Potenzial hat, aber Marcel Reif hat nicht Unrecht mit dem, was er sagt.
Ja, ich habe mir das Zitat ja nicht umsonst ausgesucht, weil ich habe da ja eine ähnliche Meinung, aber ich sehe es vielleicht sogar noch einen Tick weit kritischer, ein Stück weit, weil ich einfach das letzte halbe, dreiviertel Jahr irgendwo enttäuscht bin von dem Spieler bezüglich seiner Leistung, weil ich auch sehr, sehr, sehr mich gefreut habe eigentlich, dass er zu Bayern kommt und ich gedacht habe, Bayern hat dadurch wieder einen richtigen Star so auf lange, lange Zeit gesehen in der Mannschaft, aber Seine Auftritte haben mich einfach nicht so richtig überzeugt. Jetzt nicht mal so vom Spielerischen her oder von seiner Qualität her, sondern eher von seiner Einstellung her, von seiner Mentalität her. Dann kommen natürlich wieder die Argumente, das ist halt so ein Spieler, das ist halt ein Künstler, das ist halt kein Kämpfer, sondern der zaubert dir halt auch mal ein mit 150% irgendwie in einem Spiel. Und da fehlt mir es aber einfach an der Konstanz. Und ich finde, da ist mir dann ein Spieler lieber, der mir verlässlich 90% bringt, wie dass mir einer vielleicht in 10 Spielen mal 100, also ein Spiel in 10 von 10 120 bringt, der Rest aber 50. Also ich finde, er hat das, er bringt zu wenig Mentalität für mich auf den Platz. Hat man auch bei den Testspielen jetzt von Deutschland gesehen und auch ganz vielen, bei ganz vielen Spielen von Bayern, finde ich. Und das ist das, was mich halt so ein bisschen stört. Ich mag halt Spieler, die halt ihr Leben auf dem Platz lassen. Und das finde ich, das fehlt ihm halt so ein bisschen. Ja, es gab schon viele Beispiele. Özil etc. sind so Beispiele, aber ja, mir fehlt es bei ihm leider ein bisschen. Und noch ganz kurz, wenn ich Bayern wäre und ein Angebot kommt für den, würde ich ihn auch hergeben. Wieder in diesem Jahr.
Nee, würde ich nicht machen. Zwei Sachen dazu zu dem, was du gesagt hast. Du kannst aber halt nicht 11-mal Joshua Kimmich auf dem Feld haben. Das geht auch nicht gut. Du brauchst die Jungs wie Sané einfach auch.
Man braucht so Freigeister.
Braucht ein paar Freigeister.
Auch,
du kannst nicht,
das stimmt.
Du kannst nicht 100% immer nur so Mentalitätsmonster wie ein Kimmich auf dem Platz haben.
Aber es geht auch nicht beides. Gut gehen. Es geht beides. Man kann beides haben. Wenn man zum Beispiel mal Robben oder Ribéry, wenn man jetzt mal bei Bayern bleibt, ein Ribéry hat für mich beides gehabt.
Ja, Ribéry hat einen Schuss weggehabt.
Aber ein Ribéry hat sowohl die technische Klasse gehabt, dass er wirklich Sachen gemacht hat, die in dem Moment man keinem anderen zugetraut hätte auf der Welt, hat aber auch gleichzeitig die Mentalität gehabt, sich mal einen Ball zurückzuerobern oder auch einfach mal vielleicht auch mal durch eine übertriebene Aktion, okay, aber auch mal ein Zeichen zu setzen, einfach körperlicher Art. Und das, finde ich, einfach fehlt ihm. Und deswegen finde ich natürlich, meistens sind diese Kämpfer, diese Typen, Kimmich, sind natürlich meistens eher die Defensivspieler, von denen man es auch irgendwo erwartet. Aber ein Offensivspieler, so ein Außenspieler, ein Freigeist, kann das für mich genauso sein. Das hat für mich nichts damit zu tun, dass der jetzt auf dem Flügel spielt und seine 8 Übersteiger macht und dann 14 Leute austribbelt und dann den Ball in den Winkel haut. Da kann er trotzdem genauso eine Mentalität zusätzlich noch auf den Platz mitbringen. Weißt? Das finde ich halt, das wäre das Nonplusultra.
Und was man bei Sané nicht vergessen darf, Sané wurde ein anderer Spieler, als er aus seiner Kreuzbandverletzung zurückgekommen ist. Sané war vor seiner Kreuzbandverletzung einfach ein Tick anderer, also vielleicht jetzt nicht keine krasse Veränderung, aber wenn du so eine Verletzung hast oder hattest, dann kommst du anders aus dieser Verletzung zurück. Vielleicht ist er einfach noch nicht wieder bei 100% und die Verletzung ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder 2 Jahre her. Mhm. Ist jetzt nur auf eine Kreuzbandverletzung zu schieben, finde ich ein bisschen auch zu einfach, aber ich glaube, das darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass Sané wahrscheinlich auch ein ziemlich sensibler Spieler ist, auch wenn er sich vielleicht in der Öffentlichkeit versucht, nicht so zu geben. Du hast gerade eben gesagt, du hättest lieber einen Spieler, der immer 90 verlässlich gibt, anstatt einen Spieler, der, du hast jetzt in 10 Spielen nur einmal, aber ein Sané bringt dir wahrscheinlich in 10 Spielen 4-mal, 3-mal diese 150%. Und das bringt dir dann viel mehr, wenn der Kerl 3 Spiele entscheidet, anstatt einen Spieler zu haben, der halt keine Spiele entscheidet. Oder vielleicht dann, also nie, also mit 90% entscheidest du kein Spiel.
Und ja, aber mit 50 geht es vielleicht nach hinten los. Vielleicht verliert er durch die Einstellung in den Spiele, 50%,
dann muss ich
verliert er vielleicht Spiele den entscheidenden Ball.
Da muss ich versuchen, diese Spiele rauszufiltern und dann spielt er da halt nicht. Dann wird er da halt früher ausgewechselt.
Ja gut, wenn man das vorher weiß, dann setze ich ihn immer nur dann ein, wenn er mir 150% gibt.
Das kannst du vorher nicht wissen, aber wenn du ihn natürlich in der Trainingswoche beobachten kannst, dann kannst du das vielleicht schon ein bisschen raussuchen. Und ich hatte das Gefühl, dass Sané diese Saison viele Spiele, wo er nicht gespielt hat, auch aus gutem Grund dann wahrscheinlich nicht gespielt hat. Und Spiele, die er gespielt hat, waren gut. Mhm.
Ja, man kann gespannt.
Jetzt wird in Deutschland natürlich gerade wieder klassisch über Defensivarbeit von ihm gelästert, weil es mal irgendjemand gesagt hat und dann ist irgendjemandem aufgefallen und dann schauen wieder 50.000 Leute. Klar, ich sehe das auch so, dass er manchmal so ein bisschen lustlos übers Feld trabt, aber ja, ich finde es ein bisschen zu einfach, ihn da dann seine komplette Kompetenz abzusprechen.
Nein, das mache ich ja nicht.
Sané ist für mich ein Unterschiedsspieler, ein überragender Spieler. Und dann nenn mir eine bessere, also wie viel bessere Flügelzangen in Europa gibt es als Gnabry und Sané? So viele bessere findest du nicht.
Ja, wenn sie beide top spielen, dann gibt es mit Sicherheit nicht viele nicht. Bessere. Ja, das ist wahrscheinlich schon richtig. Aber ja, wie gesagt, so mir fehlt so manchmal so ein bisschen, das ist ähnlich wie bei Coman auch, so dieses nicht nur einfach offensiv denken und nicht nur an seinen eigenen Abschluss denken oder an seine eigene Aktion, sondern einfach auch Ball zurückgewinnen etc., das finde ich schon auch wichtig. Und das, finde ich, fehlt halt teilweise bei ihm. Aber ich bin jetzt mal gespannt bei der EM, weil er wollte sich ja eigentlich jetzt bei der EM auch in den Fokus spielen. Und jetzt morgen steht ja dann das erste Spiel gegen Frankreich an. Wenn die Folge online ist, dann wissen wir schon mehr.
Wenn die Folge online ist, dann
wissen wir schon viel mehr.
Dann sind sogar schon zwei Spiele.
Ja, und dann gucken wir mal, ob er dann mich quasi mit seinen Leistungen bestraft, was ich jetzt gesagt habe. Ich hoffe es natürlich, aber ich glaube, dass Stand jetzt er auch diese EM eher wieder enttäuscht wie überzeugt.
Irgendwie einen Umschwung zu unserem heutigen Gast zu finden.
Machen wir einfach knallhart jetzt,
oder? Unser heutiger Gast ist kein trickreicher Flügelspieler. Nein. Sondern der ist genau am anderen Ende des Platzes zu Hause. Böse Zungen nennen uns schon Doppelsex den Torwart-Podcast. Wir haben heute wieder einen Torwart am Start. Marc Redl.
Jawohl, das stimmt. Das ist eigentlich, wir haben schon sehr viele Torhüter jetzt gehabt, aber sind halt einfach auch bisher alle cool gewesen, die wir hatten. Deswegen haben wir es auch eingeladen und wir freuen uns jetzt, dass Marc jetzt gleich kommt. Und wir mal wieder ein 1:1-Interview, sage ich jetzt mal, live erleben dürfen. Und jetzt freuen wir uns drauf. Er hat auch schon einige Stationen im Profifußball absolviert, beziehungsweise hinter sich gebracht. Hoffenheim, Dortmund, um nur zwei zu nennen. Und ich würde sagen, gehen wir rein, oder?
Gehen wir Gas.
Viel Spaß. Ja, und jetzt ist er auch schon bei uns, Marc Redl. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Es ist uns eine Ehre. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Seit Samstagnachmittag Urlaub. Jetzt ist Montagabend. Den ersten bzw. den zweiten Tag bei uns. Ist nichts Besseres zu tun.
Noch nicht, nee.
Auch von mir, servus Marco, jetzt hast du die wichtigste Information des Abends eigentlich schon vergessen.
Welche war das?
Dass wir hier gerade in einem Raum alle sitzen und Stimmt. Das Ganze nicht über Zoom oder Skype oder wie auch immer läuft. Die erste Folge seit Luca Alesi, glaube ich.
Kann sein, ja.
Und
kann
sein. Die ist gefühlt ein Jahr her, so vom Zeitgefühl her. Marc, schön, dass du hier bist, ins schöne Kuppenheim. Einer der letzten Menschen, die auf diesen roten Sesseln sitzen darf, wird, wer weiß, wie lange, wie oft wir noch hier unten zusammenkommen. Ich habe es ja schon mal angesprochen gehabt, es ist absehbar, dass es diesen Raum bald nicht mehr geben wird. Deswegen umso schöner, dass du hier bist. Marco hat gerade schon gefragt, ob du nichts Besseres zu tun hast. Was stand bis jetzt die letzten zwei Tage an?
Ja, seit Samstag habe ich Urlaub. Wir haben Samstag das letzte Spiel gehabt in Ulm, konnten dann nochmal mit dem Bus zusammen heimfahren. Sonntag war dann Umzugstag für mich. Da hatte ich Unterstützung von meinen Eltern, von meiner Frau. Dann erstmal wieder hier nach Hause Richtung Ötikheim. Alles ausladen. Heute Morgen noch so ein bisschen die letzten Reste verräumt. Ein paar Minuten mit der Frau verbracht und dann zu euch nach Kuppenheim in den sagenumwobenen Keller.
Ja, schön auf jeden Fall. Du hast gesagt, Samstag, letztes Spiel. Das war noch mit dem FC Homburg, ne?
Ja.
Letztes Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur für die Saison, sondern für dich tatsächlich, ne? Für den Verein. Du hast den Verein jetzt dadurch verlassen, ne?
Das war mein letzter Arbeitstag, ja. Vertraglich bin ich noch gebunden bis 30.06. Aber das ist unsere Urlaubszeit jetzt. Ich werde auch nicht mehr hochfahren, also zumindest nicht mehr geplant, weil jetzt Urlaub ist. Ich glaube, die Vorbereitung beginnt Anfang Juli, Mitte Juli dann wieder für die Jungs, aber für mich halt nicht.
Ihr hattet ja eine brutale Saison hinter euch, 42 Spieltage. Hört sich total verrückt an. Wie war es so für euch allgemein? War wahrscheinlich eine sehr kräftezehrende Saison. Dann war ja zwischendurch mal unterbrochen, dann ein ziemlich eng getakteter Spielplan. Jetzt ist heute der 14., dann war am Samstag der 12., 12.06., also eigentlich war ja noch ein guter Monat fast gewesen, um zu spielen. Also der Spielplan war wahrscheinlich ziemlich eng. Wie hat es sich für euch angefühlt, auch für dich?
Ja, es war sehr eng. Es war sehr intensiv, die Saison. Die Winterpause ist bei uns auch nahezu weggefallen. Normalerweise hast du dann doch 3 Wochen Pause vielleicht. Wir hatten jetzt, glaube ich, 10 Tage, wenn es gut lief, wirklich Pause. Wobei wir auch drei freie oder vier freie Tage hatten über die Feiertage, über Weihnachten. Und dann ging es schon wieder mit Laufprogramm los. Nahezu täglich, teilweise sogar zweimal täglich. Und am 2. Januar war dann wieder Trainingsauftakt. Das Wetter hat natürlich sein Übriges getan, dass wir da viel im Athletik- oder im Kraftbereich gearbeitet haben, gerade am Anfang. Aber es ist auch nicht viel Zeit geblieben. Du hast am 2. Januar angefangen. Am 9. Januar war, glaube ich, das erste Spiel schon wieder. Wir hatten ein Testspiel noch dazwischen und dann ging es auch Schlag auf Schlag. Wir hatten vom November, wo ja kompletter Lockdown war, auch für uns, hatten wir einen Haufen Spiele nachzuholen. Das war dann wirklich englische Woche an englische Woche und das war schon sehr intensiv und kräfteraubend.
Du hast ja vorhin schon uns ein bisschen verraten, es ist bisher noch ungewiss, wo es dich dann hinverschlägt jetzt nach deinem Sommer. Wie ist es für dich jetzt die Situation? Kannst du dann auch wirklich abschalten jetzt im Urlaub oder laufen bei dir schon im Kopf so viele Planungen oder Ideen oder hast du vielleicht auch schon viele Gespräche mit einem neuen Verein, dass du gar nicht so richtig abschalten kannst?
Momentan geht es noch. Also ich konnte einige Gespräche schon führen, viel über Telefonate dann auch schon im Vorfeld klären, vor meinem Urlaub quasi jetzt. Aktuell läuft es halt auch so, dass da einige Telefonate geführt werden. Ja, es kommt drauf an. Also ich kontaktiere einige Vereine. Ich habe auch ein, zwei Telefonate von Vereinen bekommen, die an meiner Person interessiert waren oder sind. Und da muss man jetzt einfach gucken, was sich daraus entwickelt. Ja, wann da der entscheidende Anruf kommt, dass da was draus entstehen kann. Und dann muss man auch sehen, wie es weitergeht. Aber jetzt ist erstmal Urlaub. Ich muss fürs Studium auch noch ein bisschen was tun. Ich bin da aktuell an meiner Bachelorarbeit dran. Das sollte jetzt vielleicht mal im Vordergrund stehen, während dem Urlaub. Und dann muss man gucken, wenn es Richtung Juli geht spätestens, dass da irgendwo was kommt, eine Entscheidung sich auftut. Und das muss man einfach abwarten, geduldig bleiben.
Aber du machst das alles allein, deine ganzen Vertragsgespräche etc., Telefonate, oder hast du noch einen Berater hinten dran?
Nee, Berater habe ich keinen. Ich mache das momentan sehr viel alleine. Wenn es dann zu Vertragsgesprächen geht, nehme ich Papa mit, weil zwei Augen oder vier Augen und Ohren hören und sehen mehr als zwei. Das ist dann einfach besser, wenn man dann auch zwei oder drei Personen vom Verein gegenüber sitzt, dass man dann nicht so alleine verloren wirkt. Und das hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Dann würde ich sagen, kommen wir auf deine Homburg-Karriere nachher nochmal so ein bisschen zu sprechen. Ich würde sagen, wir rollen deine Karriere jetzt mal chronologisch ein bisschen auf. Nicht weit von hier hast du das erste Mal gegen Ball getreten in Niederbühl. Dein Heimatverein, du bist aber in Malsch geboren. Wie kommt man dann dazu, dass man in Niederbühl das erste Mal gegen den Ball tritt?
In Malsch geboren war ich oder bin ich eigentlich wegen am Krankenhaus dort. Keine Ahnung warum, meine Eltern sich dafür entschieden haben. Da bin ich der falsche Ansprechpartner für. Aber wir haben ja schon immer in Rastatt gewohnt. Papa hat in Niederbühl früher gespielt, mein Opa war da in Niederbühl tätig im Verein und dann hat es mich da auch hinverschlagen.
Also da dann so ein bisschen wegen der Familie dann.
Genau, familiengebunden. Ja. Die Generation vor mir oder die beiden Generationen vor mir hat schon im Verein, waren im Verein tätig und dann war es ja zwangsläufig, dass er als junger Kerl dann das dein erster Ansprechpartner ist.
Wie ist deine Verbindung noch nach Niederbühl? Hast du da noch Kontakte? Schaust du als mal noch vorbei? Oder ist da eher
eigentlich
weniger?
Nicht mehr. Nee, also ich bin gern mal dort, ja, aber es ist eher überschaubar, dadurch, dass ich dann das Wochenende selber meistens Spiel habe, sonntags dann noch Training, bis ich dann zu Hause bin. Wird es dann auch Nachmittag und so hochklassig spielen sie momentan leider nicht. Ich habe da andere Zeiten schon miterlebt, sprich A-Liga, Bezirksliga, da war es deutlich attraktiver als momentan leider.
Ja. Du hast ja dann noch ein paar andere Stationen gehabt, also SV 08 Kuppenheim dann von Niederbühl, oder? Wie alt warst du da dann? Also noch zum großen SV 08, das war ja damals auch schon ein großer SV 08, ne?
Definitiv, ja. Wir haben damals Verbandsliga gespielt in der Das war mein erstes Jahr C-Jugend, wenn ich richtig informiert bin. Ja, erste Jahr C-Jugend als junger Jahrgang. Das war damals auch Verbandsliga, das Höchste, was du auch spielen konntest. Heißt, du hast gegen SC Freiburg gespielt, OFV, bis an Bodensee runtergefahren. Das waren schon anstrengende Touren dann auch in dem Alter. Und es hat auch Spaß gemacht, auf dem Niveau sich mit dem Besten zu messen. Einige Jungs aus Freiburg kennt man heute auch in der Bundesliga, gegen die du damals schon gespielt hast.
Zum Beispiel?
Christian Günther, das ist mein Jahrgang, ist ja jetzt auch bei der M mit dabei. Das ist dann so ein Kandidat. Keeper von Hertha Berlin, Schwollo, ist ein Jahrgang älter als ich, der hat da auch mitgespielt. Also da kennt man schon den einen oder anderen doch.
Und dann ging es ja weiter. Was war damals, ich gehe mal schwer davon aus, als du dich damals entscheiden musstest, von Niederbühl wegzugehen, war wahrscheinlich Rastatt 04 wahrscheinlich auch schon ein Thema, oder? Oder kam Rastatt 04 dann erst, als du in Kuppenheim warst? Weil ich meine, man kennt die Vorgeschichte vom SV 08 und von Rastatt 04. Du bist dann wann nach Rastatt gegangen? Wann hat es sich dann nach Rastatt gezogen?
Zum zweiten Jahr C-Jugend.
Also direkt nach einem Jahr Kuppenheim. Genau.
Ein Jahr in Kuppenheim, dann hat es mich nach Hastatt verschlagen aufgrund des Trainers, Harald Frank. Der hat mich da angesprochen, der hat gewechselt nach Hastatt und hat mich dann angesprochen, ob ich mitkommen möchte. Und ich habe sehr viel von ihm gehalten als Mannschaftstrainer, als Cheftrainer. Und deswegen ist mir der Wechsel auch leicht gefallen. Okay. Unabhängig vom Vereinsnamen jetzt bin ich wegen dem Trainer Harald Frank dahin gegangen.
Harald Frank hat dich dann wie lange begleitet? Ich glaube, es ist eine schillernde Figur ein bisschen im Bezirk. Wie lange hat er dich dann begleitet?
3 Jahre. Erste Jahr Kuppenheim und 2 Jahre bei Rastatt 04.
Von Rastatt ging es dann irgendwann zur TSG nach Hoffenheim. Da hat ein Bundesligist dann bei dir angerufen, bei deinen Eltern. Ich weiß nicht, wie war das damals? Warst du dann schon alt genug, um die Anrufe selbst entgegenzunehmen? Oder lief das schon über deinen Vater damals?
So bekannt war ich dann auch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Der Bundesligist hat sich nicht bei mir gemeldet, sondern umgekehrt.
Okay.
Und zwar ging der Kontakt über Philipp Müller, der 2 Jahre jünger ist, aus den Mauern kommt.
Ja, ja.
Und es war klar, dass er da hinwechseln wird. Und wir haben zusammengespielt. Er wurde damals auch hochgezogen zu uns. Hat dann mit mir, ich glaube, ein halbes Jahr sogar noch zusammengespielt in Rastatt. Und über den kam dann der Kontakt zustande, wo ich gesagt habe, du, wie sieht es denn aus? Bei mir war klar, ich möchte mal was Höheres probieren. KSC war im Gespräch und dann die Möglichkeit mit Hoffenheim, wo wir ja mit meinen Eltern zusammen nie drüber vorher nachgedacht haben, weil es halt doch ein Stückchen weg ist. In dem Alter dann auch jedes Mal die Kilometer abzureißen, nach oben, nach unten am Tag, das war schwierig. Und so kam der Kontakt zustande über Philipp dann. Dann war klar, okay, da gibt es einen Bustransfer, der ihn abholt. Man muss also nicht selber fahren, sondern wird da abgeholt und heimgebracht wieder oder zumindest bis zum Park and Ride. Und es war dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich versuch's, ja, was bei rumkommt, wird man sehen. Und so kam der Kontakt zustande. Dann durfte ich da ins Probetraining, durfte da 3 Tage mittrainieren und dann haben sie mich erstmal abgelehnt.
Okay. Okay, und dann?
Und dann habe ich wieder überlegt, was machst du jetzt, wo gehst du hin? War schon in Kuppenheim wieder im Gespräch, sollte da in die A-Jugend schon aufrücken als B-Jugendlicher. Und irgendwann kam doch der Anruf, dann hat der Bundesligist mich angerufen, beziehungsweise Papa angerufen. Sie bräuchten jetzt doch noch einen Keeper und sie würden mich jetzt gerne doch holen, weil 2 verletzt sind. Der eine hat sich einen Meniskus, glaube ich, gerissen, da wussten sie nicht, wie lange der ausfällt. Der andere hat sich im Fenster die Finger durchgejammt mit Nerven, also da wussten sie auch nicht, wie lange das geht. Und dann haben sie gesagt, okay, sie brauchen noch einen, sie hätten dann doch gerne Interesse an mir, wie es dann aussieht. Und dann kam es über den Umweg über die zweite Anfrage, der Kontakt zustande oder der Wechsel dann auch zustande, ja.
Du hast jetzt vorhin gesagt, Bustransfer hin und zurück. Das heißt, du bist dann nicht irgendwie ins Internat gewechselt oder so irgendwie, sondern in der Heimat geblieben und dann tatsächlich die, ich weiß nicht, bestimmt 4-5 Mal in der Woche wahrscheinlich, oder? Hoch und runter gefahren. Das zerrt bestimmt auch irgendwann mal an den Kräften und an den Nerven, wahrscheinlich auch der Eltern, oder?
Ja, doch. Ich gehe davon aus, dass es für die auch nicht ganz einfach war. Am Anfang habe ich noch zu Hause gewohnt. Ich bin ja hier noch zur Schule gegangen. Da gab es auch erstmal nicht die Überlegung, wegzuziehen. Du wusstest ja auch gar nicht, läuft es nicht. Schaffst du den großen Durchbruch, wirst du Bundesligaspieler oder nicht? Oder sagen sie dir nach einem halben Jahr, gut, danke, dass du da warst. Das reicht dann jetzt auch. Ja, deswegen haben wir gesagt, ich bleibe erstmal zu Hause. Wir gucken, wie es entwickelt. Und es hat sich dann auch sehr gut entwickelt. Und dann war die Überlegung, zur A-Jugend hin, zum Abiturjahrgang dann auch hochzuziehen. Ich bin dann tatsächlich auch hochgezogen in eine Gastfamilie mit 2 anderen Mitspielern noch. Allerdings nur 4 Tage, dann bin ich wieder heimgekommen.
Hast du nicht ausgehalten?
Oder? Ich habe es nicht ausgehalten, das Heimweh war einfach zu groß.
Okay, nach 4 Tagen schon?
Nach 4 Tagen, ja, okay. Nein, Spaß beiseite. Es ging um die Schule, da war der Stundenplan einfach schlechter als hier. Und dann habe ich auch gesagt, okay, warum soll ich mir das antun, wenn ich hier sauber zur Schule gehen kann, die Stunden fast alle mitnehmen kann. Und dann pendel ich halt wieder. So, das war gut organisiert von der TSG, mit dem Bus dann auch wieder. Meine Schule hat komplett mitgezogen, mein Direktor damals hat komplett mitgezogen. Das war überhaupt kein Problem. Ich konnte die Schule sauber zu Ende bringen, was meinen Eltern sehr wichtig war, was mir dann auch sehr wichtig war. Und bin dann erst danach, nach dem Abitur, hochgezogen für ein Jahr.
Wie muss ich mir das vorstellen, dass du nach 4 Tagen das Ganze dann abgebrochen hast? Dann war wahrscheinlich schon mit der neuen Schule in der Nähe von Hoffenheim alles klar. Und dann hast du einen Stundenplan gesehen und hast gesagt, können wir da vielleicht nochmal drüber sprechen? Ich würde gern doch wieder runter. Also ich stelle mir jetzt, also ich habe auch den einen oder anderen Schulwechsel hinter mir und weiß, dass man nicht von heute auf morgen einfach in die Schulen reinspazieren kann und sagen, ich gehe jetzt hier auf die Schule. Ah, nee, doch nicht, ich gehe doch wieder da auf die Schule. Wie war dann die Reaktion von Hoffenheim? Die fanden es wahrscheinlich auch nicht ganz so cool.
Ich weiß gar nicht, wie der Verein dazu stand. Hoffenheim hatte ja mit oder hat mit Anpfiff ins Leben ja auch einen Kooperationspartner, die ja viel für die schulische Abteilung zuständig waren. Ich war ja auf der Partnerschule von Hoffenheim dann auch. Das heißt, wir hatten da auch einen Lehrer als Ansprechpartner, der direkt dann vermittelt hat zum Verein. Und zudem habe ich gesagt, so sieht's aus. Ich habe zu Hause einfach beste Möglichkeiten, zur Schule zu gehen. Ich traue es mir zu, mit diesem Pendelverkehr dann jeden Tag oder nahezu jeden Tag ein besseres Ergebnis abzuliefern, schulisch, was im Verein auch immer wichtig war.
Mhm. Gerade Hoffenheim kennt man es ja sowieso, ne?
Gerade Hoffenheim, genau, in der Jugend. Mhm. Ich finde auch, das ist ja das Wichtigste. Du kannst ja nicht bei 14-, 15-, 16-jährigen Kids entscheiden, okay, der wird Profi, der braucht keine Schule. Ja. Das ist ja vollkommen mal Quatsch. Selbst wenn der Profi wird, irgendwann muss er arbeiten, im Normalfall. Es ist ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz, der bis ans Lebensende davon leben kann.
Also du hast 2-3 Schultage an der neuen Schule gehabt und bist dann...
Ich habe tatsächlich 4 Schultage gehabt. Ich bin bis donnerstags in die Schule gegangen, in Sinsheim bei Hoffenheim dann damals und habe dann Freitag, okay...
Hier meine Bücher, ich bin wieder
weg. Hier meine Bücher, ich bin wieder weg. Nee, ich bin dann freitags wieder oder donnerstags abends nach Rastatt gefahren, freitags da in die Schule gegangen, habe gesagt, okay, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne wieder zurückkommen. Gibt es da eine Möglichkeit? Kann man das irgendwie klären? Und die waren da komplett offen für. Also die haben mich sofort unterstützt. Da hieß, ja, pass auf, komm heute Nachmittag nochmal vorbei. Derjenige, der für die Stundenpläne zuständig ist, hat dann Zeit. Dann setzt du dich mit dem hin, machst deinen eigenen Stundenplan, so wie es passt. Und dann läuft die Geschichte. Gut, dann freitags, mittags wieder in die Schule, eigenen Stundenplan gemacht. Top unterstützt worden, montags wieder nach Sinsheim gefahren, auf die andere Schule, Bücher abgegeben, gesagt, danke, das war's. Und ab Dienstag war ich dann in der Schule,
rasch wieder. Das ist auf jeden Fall auch mal eine geile Geschichte. Du hast vorhin schon angesprochen, mit wem du oder gegen wen du schon ab und zu gespielt hast. Du bist ja 93er Jahrgang, auch wir sind 95, also nicht ganz so weit entfernt. Da gibt es mittlerweile den einen oder anderen, der es geschafft hat. Wer waren so die Mitspieler, vielleicht auch schon damals, die du in den ersten Jahren dann kennengelernt hast, die es vielleicht gepackt haben? Gibt es da welche?
Niklas Süle,
kennt man, ist ja
auch Jahrgang 95,
genau, ja.
Wurde dann aber auch hochgezogen zu uns. Jonas Hoffmann, auch bei der EM mit dabei, jetzt in Gladbach, ist ein Jahr älter als ich.
Der war bei Hoffenheim, okay.
Der hat in der Jugend bei uns... Der
kommt aus Waldorf, oder?
Bitte?
Der kommt aus der Nähe von Waldorf oder sowas,
aus dem Mannheimer Raum. Aus Leon Roth, meine ich, kommt er direkt.
Okay,
cool. Quasi auch ums Eck. Und ich weiß gar nicht, wie lange er in Hoffenheim war. Ich habe ein Jahr mit ihm in der A-Jugend zusammengespielt. Dann ist er aufgehört zur zweiten Mannschaft oder ist dann direkt nach Dortmund schon gegangen.
Weißt du, warum ich das weiß? Wow. David Rau hatte nämlich vor kurzem einen Dreh mit ihm.
Genau,
und die haben nämlich in Waldorf gedreht. Und da habe ich ihn doch getroffen. An der Stelle liebe Grüße.
Stimmt.
Wir haben uns dann zufällig in der Bahn getroffen. Er war auf dem Heimweg und ich war auf dem Weg ins Training.
Da haben sie ein paar geschafft. Gibt es noch ein, zwei, die dir so spontan einfallen?
Spontan zusammengespielt. In der zweiten Mannschaft in Hoffenheim dann, da kamen ja einige auch immer wieder runter. Fest bei uns, Yannick Westergaard zum Beispiel, habe ich öfter mal zusammengespielt. Dennis Tomalla, Dominik Kaiser, Hannover jetzt. Das waren so Jungs.
Ja, und auch das Stichwort Recherche, was wir vorhin schon angeschnitten hatten. Ich habe nämlich geguckt. Dann zweite Mannschaft, du hast es angesprochen, als du zur zweiten gekommen bist. Niki Süle, klar, haben wir angesprochen. Vincenzo Grifo kam damals vom KSC.
Ja.
Dann zu euch nach Hoffenheim. Jeremy Toljan war auch noch dann in deiner Mannschaft. Tobi Weiß, der auch schon ein paar Länderspiele, oder sind es ein paar, oder ist es nur eins?
Zwei werden schon
mal wenige, ein paar. Aber Tobi war, glaube ich, nur interimsweise mal bei uns.
Okay.
Wo es darum ging, dass sein Vertrag, glaube ich, nicht verlängert werden sollte oder aufgelöst werden sollte. Und dann hieß es, er soll doch bitte bei der zweiten Mannschaft vorübergehend mittrainieren.
Okay.
Und dann war das auch gar nicht so lange.
Ja. Also es sind tatsächlich Namen, die man auch jetzt noch kennt. Also auf jeden Fall schon den ein oder anderen geilen Mitspieler dann gehabt. Aber Hoffenheim 2 war dann irgendwann für dich zu Ende, weil du das Angebot von den Kickers bekommen hast. Stuttgarter Kickers.
Darf ich noch ganz kurz dazwischen grätschen, weil du gerade schon Tobi Weiß und ein auslaufender Vertrag und du warst ja zu einer recht interessanten Zeit in Hoffenheim. Da ging es ja ein bisschen drunter und drüber. Das war so ein bisschen die Tim Wiese-Zeit, oder? Im Pokal gegen Berlin mit in der ersten Runde mit 4-0 ausgeschieden gegen Regionalligisten. Inwiefern hast du das mitbekommen? Diese ominöse Trainingsgruppe 2 war es ja dann irgendwann. Wie war das bei euch in der zweiten Mannschaft? Wenn du sagst, Tobi Weiß war dann ab und zu auch mal bei euch. Inwiefern habt ihr das mitbekommen gehabt?
Ich persönlich habe es sehr intensiv mitbekommen mit Tim Wiese, weil es dann auch darum ging, er muss alleine trainieren. Bevor es diese Trainingsgruppe 2 gab, hatte er schon mal ein bisschen Ärger gehabt. Ich weiß gar nicht warum. Und musste dann Einzeltraining absolvieren. Und dann hieß es halt morgens 8.30 Uhr Trainingsbeginn für Tim Wiese und Torwarttrainer. Und dann wurde ich halt gefragt, kommst du bitte dazu, Zusatzeinheit machen, für mich war das ja in Ordnung. Ich habe Spaß dabei gehabt, mit Tim Wiese öfter mal zu trainieren. Der hat ja seine Länderspiele gemacht. Das ist ja jetzt kein schlechter Keeper, um Gottes Willen. Und es hat dann schon Spaß gemacht. Aber das Problem war halt, es musste um 8.30 Uhr morgens stattfinden, damit er nach Trainingsende vom Gelände unten sein konnte, bevor die Mannschaft dann kommt.
Okay.
Die sollten sich, wenn möglich, aus dem Weg gehen. Deswegen war es halt dann recht früh die Trainingszeit. Und das habe ich dann doch mitbekommen, ja.
Wie war der so als Typ, wenn wir jetzt gerade bei Tim Wiese sind? Ich habe ihn einmal in Baden-Baden gesehen mit seiner Frau. Einmal, ich habe früher in Baden-Baden gearbeitet, da ist er einmal mir vorbeigelaufen. Und ich dachte so, hä, das war doch jetzt Tim Wiese. Aber irgendwie, er kam mir schon so rüber, wie er damals halt auch das Bild gemacht hat. So breit gebaut, damals schon ein bisschen gewesen. So ein, der Typ, wie er halt war, einfach so, wie man ihn halt kennt. Wie war das mit dem zu trainieren? War der auf dem Platz dann doch vielleicht ein bisschen harmloser, wie er manchmal gescheint hat?
Eher nicht. Also, Tim ist ein feiner Kerl, tatsächlich. Das hätte ich mir jetzt auch nicht so gedacht, weil, so wie du sagst, er hat natürlich sein sehr spezielles Auftreten. Ich glaube, nach der Karriere hat er da ja nochmal ein paar Kilo Muskelmasse aufgebaut. Da wurde es noch ein bisschen imposanter, sein Auftreten. Aber tatsächlich muss ich ehrlich sagen, es war ein netter Kerl. Er hat mich auch akzeptiert, wenn ich mit ihm zusammen trainiert habe. Wenn ich da von unten hochkam, er hat natürlich auch seine ganz eigene Art gehabt. Also harmloser im Training ging es da nicht zu, da kam auch mal die offene Sohle angeflogen. Auch im Torwarttraining, wenn wir da nur die Teuter ein bisschen Ecke zusammengespielt haben zum Aufwärmen, da musst du dann doch beim ersten Ball hochspringen, wenn du den bekommen hast. Aber du konntest dich irgendwann darauf einstellen. Du wusstest, er kommt, ja, war Verlass drauf, dann musst du halt schnell den Ball loswerden, hoch genug springen und dann war das auch kein Problem.
Jetzt okay. Die Frage, die sich natürlich jetzt jeder stellt, dann hast du mit Tim Wiese ein gutes Vorbild, wenn der Vertrag ausläuft mit einer neuen Karriere. Also wie sieht's aus mit Wrestling, Marc?
Ich glaube eher nicht. Das ist ganz weit weg momentan für mich.
Aber der Kontakt wäre da, oder? Also ich glaube, den einen oder anderen Trainer könnte der vielleicht auch besorgen. Vielleicht,
den einen oder anderen Wrestling-Trainer und den einen oder anderen Fußballtrainer.
Beides
sowohl als auch wahrscheinlich.
Beides wahrscheinlich. Aber jetzt nochmal zurück, ne, zu Stuttgarter Kickers wollten wir kommen. Das Angebot kam dann, die waren ja damals dritte Liga, ne? Und ja. Mit Hoffenheim 2 war das ja Regionalliga, schätze ich mal. Ne?
Ja.
Von dem her war das ja dann für dich schon, obwohl es ein kleinerer Verein in Anführungszeichen war, ein Sprung nach oben. Hast du es deswegen gemacht?
Nicht deswegen, ganz im Gegenteil eigentlich. Die dritte Liga war für mich ganz weit weg. Ich habe in Hoffenheim in der zweiten Mannschaft gespielt, ist zu viel gesagt. Ich durfte mittrainieren. Ja, es war ganz klar kommuniziert, ich bin Nummer 5 im Verein oder Nummer 6, als Tim noch später zukam. Ich werde voraussichtlich wenig bis gar keine Spiele machen, aber es ist ein super Niveau, um sich weiterzuentwickeln. Du hast immer dieses hohe Trainingsniveau. Ich durfte es öfter bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Das hat mich ja enorm weitergebracht. Problem war halt, ich hatte keine Spielpraxis. So, und nach einem Jahr haben wir uns dann zusammengetan, Hoffenheim und ich, haben gesagt, okay, es geht nicht mehr weiter für mich. Ich wollte auch nicht mehr, der Verein wollte nicht mehr, deswegen sind wir da auch im Guten auseinandergegangen. Und dann habe ich halt geguckt, so, du hast jetzt dein erstes Jahr hinter dir im Seniorenfußball, hast kein Spiel gemacht, kein Pflichtspiel, du weißt gar nicht, wo du stehst. So, du warst immer einer der schlechteren Keeper, weil du halt einen Kuhn Castells runterbekommen hast, ja, der da auch immer gut performt hat, Jens Grahl hat da mitgespielt und die zwei Jungs waren natürlich weit vor mir. Das ist definitiv so gewesen und da habe ich halt auch geguckt, okay, wo kannst du dich hinschlagen, Regionalliga vielleicht, okay, da machst du die Nummer 2, vielleicht schaffst du es dann ein paar Spiele zu machen oder Oberliga, das war eigentlich mein Plan. Und die dritte Liga war ganz, ganz weit weg für mich. Ich hatte ja null Bezug dazu. Und irgendwann kam dann der Anruf tatsächlich von den Kickers, die gesagt haben, okay, wir haben hier ein Probetraining, kannst du nicht mal vorbeikommen? Das lief dann über meinen damaligen Berater. Und die haben eine Position gesucht, Position 3 in der ersten Mannschaft und aber Oberliga spielen. So, da konnte ich das natürlich top verbinden, hohes Trainingsniveau mit der ersten Mannschaft und aber auch Spielpraxis sammeln auf hohem Niveau in der Oberliga. Und da war in der einen Woche im Probetraining waren wir, glaube ich, 11 Torhüter insgesamt. Die kamen aus allen Herren Ländern. Es kam einer aus Japan, es kam einer aus Polen, es kamen ein paar und die meisten aus Deutschland. Und da gab es dann doch die eine oder andere Sprachschwierigkeit auch, wo wir uns dann auch kaputt gelacht haben, muss man ehrlich so sagen. Wir sollten über irgendwelche Hürden seitlich drüber springen und der japanische Keeper hat es halt null verstanden, ist die ganze unten drunter durchgegangen. Der Torwarttrainer ist fast verzweifelt bei den Ansagen, aber das sind halt so Geschichten, die vergisst du dann nicht.
Mm, logisch, klar. Aber wie war dann das vom Niveau her, vom Trainingsniveau? Weil Bundesliga, TSG Hoffenheim mit Tim Wiese, Kuhn Castells, das ist ja Top-Level. Also inwiefern hat es sich unterschieden dann bei den Kickers?
Zur ersten Mannschaft in Hoffenheim war es natürlich ein Riesenunterschied. Das sind nochmal zwei Ligen Unterschied. Die merkst du auch einfach in der Spielgeschwindigkeit, in der Schnelligkeit im Kopf, dass es da einfach viel schneller zur Sache geht. Plus die Entscheidung, die treffen. Die treffen einfach viel häufiger die richtige Entscheidung. Und das ist, glaube ich, so mit der größte Unterschied in den Ligen. Aber insgesamt musst du sagen, dass in Stuttgart das Trainingsniveau sehr hoch war, sehr intensiv dann auch war. Wir hatten auch einige Jungs, die schon höherklassig gespielt hatten. Marc Stein beispielsweise kam damals von Offenbach zu uns, hat ja auch Bundesligaspiele gemacht für Hertha, für Rostock, hat da UEFA Cup gespielt. Also er wusste auch, wie es da oben zugeht. Und davon konnten wir enorm profitieren, wir jungen Spieler.
Du warst ja dann in Stuttgart auch in einem brutal interessanten Verein. Also ich favorisiere die Kickers in Stuttgart definitiv vorm VfB. Ich glaube, jeder
Kicker. Ich auch, ja.
Jeder, ich glaube, in Stuttgart geht es auch noch mal ein bisschen spezieller zu. Ich glaube, auch jeder blaue Stuttgarter wird immer sagen, dass die Kickers ein größerer Verein sind als der VfB. Jetzt haben die Kickers aktuell eine ziemlich schwierige Situation. Du hast gerade gesprochen, dass du in der zweiten Mannschaft in der Oberliga gespielt hast. Mittlerweile ist die erste Mannschaft in der Oberliga angekommen. Wie war so das Umfeld in Stuttgart? Also ist sie auch einfach ein spezieller Verein?
Ja, du hast sehr viele Fans dann auch gehabt, auch für Drittliga-Verhältnisse. Klar, kannst du es nicht vergleichen mit den Vereinen im Osten zum Beispiel. Aber es gibt einige Vereine, oder der Vorteil der Kickers war, egal wo du hingefahren bist, deutschlandweit, du hattest immer Fans da. Wenn auch nur ein paar, aber du hast immer ein paar gehabt, die sich da zusammengestellt haben, die Fangesänge angestimmt haben, die da dich supportet haben. Sei es in Rostock, in Kiel oder in der Nähe. Das war nie, du hast dich immer darauf verlassen können. Ja, das war nie so, dass du da einen leeren Fanblock vor dir hattest oder hinter dir stehen hattest, sondern du wurdest da immer gepusht. Und das ist ja oft dann auch bei anderen Vereinen so, dass je weiter es weg ist, umso weniger Fans kommen. Und du konntest dich aber bei den Kickers wirklich darauf verlassen, überall, wo du hinfährst, sind welche da. Und das hast du bei Heimspielen genauso gemerkt. Das sieht man auch jetzt, wenn man sich anguckt, wie viele Zuschauer in der Oberliga da sind, mit 2.500 im Schnitt, glaube ich. Da träumen alle anderen Vereine nur von. Viele Regionalligisten sind da ganz weit weg. Ja, und das merkst du dann schon, dass da im Umfeld einiges geht, dass viel Potenzial da ist.
Umso trauriger, wie die Situation aktuell ist. Wie kriegst du das mit? Du kennst wahrscheinlich noch ein paar Leute dort. Jetzt hat man ja mitbekommen, sie haben sich versucht, oder ich weiß nicht, ob es noch ein laufender Prozess ist, aber ich glaube, wird wahrscheinlich eher scheitern mit dem Aufstieg in die Regionalliga jetzt erneut. Ich glaube, dann gehen es schon die dritte Oberligasaison. Wie kriegst du das mit, wenn du da noch Leute vom Umfeld kennst?
Ja, ein bisschen Kontakt habe ich tatsächlich noch dahin. Die träumen halt von guten Zeiten, von den guten alten Zeiten in Anführungszeichen. Ja, dritte Liga jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber man möchte doch zumindest mal Regionalliga spielen. Man hat das Potenzial, auf jeden Fall Regionalliga zu spielen, mit dem Stadion, mit den Strukturen im Verein, mit Geschäftsstellen, mit NLZ. Die Jugend spielt ja auch sehr hoch. Ich glaube, A- und B-Jugend-Bundesliga sogar. Da ist schon viel Potenzial da. Sie schaffen es halt nur nicht, in der ersten Mannschaft das momentan umzumünzen. Die hatten natürlich auch Pech mit den letzten zwei Jahren, mit der Corona-bedingten Situation, dass man da nicht ganz zu Ende spielen konnte. Die Klage ist, so viel ich weiß, auch schon durch. Freiburg und Kickers dürfen, glaube ich, nicht aufsteigen, wie ich weiß. Ja, man muss gucken. Dieses Jahr ist man natürlich mit Freiburg dann auch noch ein starker Konkurrent mit dabei, die da gut aufgerüstet haben. Da muss man gucken, was da gehen kann. Aber grundsätzlich traue ich den Kickers immer viel zu.
Du hattest ja auch dann, ich glaube, so viel kann man sagen, dein größtes Highlight bisher mit den Kickers erlebt, oder? DFB-Pokal, du schmunzelst schon, weißt, was kommt. Auch das habe ich mir heute bei der Recherche nochmal angeguckt, also natürlich nicht das ganze Spiel.
Marco möchte, glaube ich, unbedingt heute den Spitznamen Recherche Marco.
Nee, da habe ich mir so ein paar Highlights noch vom Sportstudio damals, Sportschau heißt, sorry, kurzen Hänger gehabt, Sportschau angeguckt. Was ich einfach immer schon geil finde, auch damals, ne, bei Norman und bei Alex gab es ja auch einen Sportstudio-Bericht. Ich finde es geil einfach, wenn man so Leute dann im Fernsehen sieht. 4-1 verloren damals. Ich habe die Highlights vorhin gesehen. Das hätte aber auch durchaus auch mal zwischenzeitlich irgendwie, glaube 3-1 für euch stehen können. Das war ein sehr wildes Spiel. Ihr habt es dann 4-1 relativ vom Ergebnis deutlich verloren. Aber da war doch mehr drin für euch, oder? Wenn du dich so zurückerinnerst, wie war es für dich in Stuttgart damals, ja, das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena?
Auf jeden Fall war mehr drin. Wir sind eigentlich gut gestartet, haben unseren Plan voll durchgezogen bekommen. Klar, für uns war das für fast alle eine neue Situation. Du hast über 30.000 Zuschauer, die Stimmung machen. Du hast ein Heimspiel in der Mercedes-Benz-Arena, was doch nicht dein Stadion ist. Du kommst zum Aufwärmen raus, wirst erstmal ausgebuht und beleidigt beim eigenen Heimspiel, weil halt doch mehr Dortmund-Fans da waren als Kickers-Fans. Das gibt dir erstmal zu denken, ja, gerade als junger Kerl. Aber ich glaube, wir haben es gut, ja, kompensiert bekommen dann auch. Mit Anpfiff war dann wirklich Fokus da. Wir wir wollten das Spiel gewinnen. Wir haben uns auch eine Chance ausgehält. Ich glaube, 3 Tage vorher war dann noch dieser Supercup Dortmund gegen Bayern. Das heißt, die Jungs waren dann auch noch ein bisschen müde. Die Weltmeister waren gar nicht dabei. Ja, war ja 2014, auch kurz nach unserem Weltmeistertitel. Das heißt, wir hatten uns da schon Chancen ausgerechnet. Und wir hatten die definitiv auch in der ersten Halbzeit, so wie du sagst, das kann auch für uns ausgehen zur Halbzeitpause. Ich kann mich an Szenen erinnern, haben wir, glaube ich, 2x Hacke in Folge gespielt, bei denen im Strafraum. Im Abschluss sind wir dann etwas kläglich gescheitert. Aber das macht dann halt auch den Unterschied nachher aus. Dortmund hat erste Halbzeit, ich weiß nicht, 2, 3 Chancen maximal gehabt, machen halt dann eine Hütte. Ja, die individuelle Qualität hast du halt sofort gemerkt.
Klar.
Dass ja, man da muss Mkhitaryan, Aubameyang, die Jungs sagen, haben natürlich dann doch das eine oder andere im Petto noch, wo die dann zünden können. Gerade Aubameyang, der dann beim zweiten Tor natürlich den Turbo gezündet hat gegen uns. Ja. Das war auch unglücklich für uns gelaufen. Wir hatten uns viel vorgenommen zur Halbzeit. Wir wollten 1-0 Rückstand zur Halbzeitpause. Du weißt genau, alle Kameras auf dich, Riesenfokus, Klopp an der Seitenlinie, ein Haufen bekannter Namen dir gegenüber. Und nach 5 Minuten schenkst du dir halt ein Eigentor quasi ein. Und da musst du durchschnaufen. Das haben wir aber auch gut weggesteckt. Haben das 2-1 oder 3-1 Anschlussstreffer dann sogar
2-1, gemacht. Ja, genau.
2-1. Und zum Schluss haben dann auch irgendwo die Körner gefehlt. Das muss man klar sagen. Klar. Dann konnten der BVB natürlich nochmal Qualität einwechseln und nachlegen, die doch etwas über uns da lag. Und dann haben sie es dann auch verdient gewonnen, glaube ich.
Aber wie war das für dich, wenn man genau weiß, einen Tag davor zum Beispiel, morgen treffe ich auf Aubameyang, Immobile war noch auf der Bank gesessen, Reus hat gespielt, Mkhitaryan hat gespielt, Sokratis hinten in der Abwehr, also Piszczek hat gespielt, also da waren schon wirklich die Stars, die es ja auch dann jahrelang noch beim BVB waren, sind mit Reus. Wie schläft man da als Torwart, wenn man weiß, ach du Scheiße, ich bekomme jetzt mit die besten Bundesligaspieler, die werden jetzt morgen mir versuchen, die Hütte irgendwie einzuschießen. Wie kann man da schlafen?
Ich glaube, ich habe gut geschlafen.
Ja?
Bei mir ist es dann immer so, klar bist du nervös, aber ich habe keine Angst, weil im Endeffekt, es ist ein Fußballspiel, es geht bei 0-0 los, die Jungs wollen auch noch Fußball spielen. Ja, die wollen dir nicht weh machen und nichts, sondern die wollen Fußball spielen, die wollen das Spiel gewinnen. Deswegen war ich da relativ entspannt, auch am Spieltag selber. Du hast deine Routine, du hast deinen Ablauf, ja, du setzt dich dann in den Bus, fährst ins Stadion rein. Klar war das was ganz Neues. Ja, du kommst mit dem Bus am Stadion an, ein Haufen Zuschauer sind schon da, begrüßen dich bei der Einfahrt mit dem Bus, du gehst in die Kabinen rein, was jetzt beim Heimspiel auch nicht deine Kabinen ist. Das war natürlich ein bisschen ungewohnt, aber wir konnten, ich glaube, 1 oder 2 Tage vorher auch schon mal im Stadion trainieren, was uns enorm geholfen hat, dass du einfach die Abläufe kennst, die Wege kennst im Stadion, weil das ist ja doch ein bisschen größer als bei uns im Heimstadion gewesen. Das war schon mal ganz wichtig. Du konntest dich aber auf die Kameras und auf die Menschenmassen nicht unbedingt vorbereiten. Aber du wusstest, was kommt, hast es aber bisher noch nicht erlebt gehabt. Das war so, glaube ich, das große Problem. Wobei ich das relativ gut ausblenden konnte. Ich habe dann wirklich beim Einlaufen gemerkt, okay, jetzt pfeifen dich halt ein paar tausend Leute erstmal aus beim Heimspiel. Das ist doch etwas ungewohnt und komisch. Aber mit meinem Torwarttrainer ein bisschen Späßchen gemacht und dann ging es auch. Dann konntest du den Fokus wirklich aufs Aufwärmen legen, aufs Spiel legen. Und nach dem Spiel ist dann der ganze Druck von dir abgefallen. Du hast dich gefreut, dass du dieses Spiel spielen durftest, dass du es auch einigermaßen gut gespielt hast. Und ich glaube, das war dann das Wichtigste an dem Tag, dass du da mit erhobenem Haupt rausgehen kannst und sagen kannst, wir haben alles gegeben. Ja, es hat heute einfach nicht sein sollen auf mehr oder für mehr. Und das ist so mit das Schönste, was du dann doch erleben kannst in deiner Fußballkarriere.
Du hast dann zwischendurch dich ein bisschen verletzt gehabt, eine kleine Kopfverletzung, hast dich aber nicht auswechseln lassen. Ich weiß nicht, heutzutage entscheidet es ja nicht mehr der Spieler, sondern der Mannschaftsarzt. Was ist dir da im wahrsten Sinne des Wortes durch den Kopf gegangen? Ich weiß nicht, wann war die Kopfverletzung? Ich habe es jetzt
gerade. War so Mitte zweiter Halbzeit, glaube ich.
Ich glaube, 80. Spielminute
oder sogar Ende.
Okay. 15, 10 Minuten vor Schluss. Ja, da ist Adrian Ramos mal kurz mit der Sohle durch mein Gesicht gefahren.
Sieht man noch irgendwelche Narben in der
Nee, Gesicht? Gar nicht mehr. Das war das Gute. Ich habe dann auch die ganze Zeit gemerkt, mir tut oben am Kopf irgendwas weh und habe es dann Physio auch gesagt, du pass auf, ich habe ein bisschen Blut am Handschuh, da oben zwischen den Haaren irgendwo ist Blut. Da hat er gemeint, ja, das ist halb so schlimm. Wie halb so schlimm? Mir tut es oben am Kopf weh. Da hat er gemeint, ja, du hast im Gesicht auch noch 2 Platzwunden. Oh, habe ich dann gar nicht mitbekommen.
Okay.
Ich war aber die ganze Zeit bei Bewusstsein. Also es war wirklich nur dieser Kopftreffer. Mir ging es gut, mir war nicht schlecht, mir war nicht übel, dass man da irgendwie eine Gehirnerschütterung hätte vermuten können. Deswegen habe ich auch gesagt, ich spiele weiter, ich spiele zu Ende. Ich habe da kein Problem mit. Wurde dann getackert auf der Bank. Das war auch ein bisschen kurios. Da sind wir auch noch 2, 3 Mal hin und her gelaufen. Gerade unser Mannschaftsarzt, der dann sein Täschchen vergessen hatte mit dem Tacker. Dann ist er zurückgelaufen zur Bank. ist wiedergekommen, hat vergessen, die Nadeln reinzulegen. Hieß, okay, wir stehen, gehen alle Richtung Auswechselbank, wurde auf der Auswechselbank dann getackert und konnte dann wieder aufs Spielfeld zurück. Und da sind auch einige Minuten flöten gegangen, wo ich mir auch gedacht habe, das hätte man vielleicht ein bisschen professioneller lösen können.
Aber ja, da sind auch wahrscheinlich da wieder die Unterschiede dann sichtbar, ne? Zwischen so zwei Vereinen. Beim BVB wäre das vielleicht ein bisschen schneller gegangen, aber ist ja auch...
Ja, ich glaube, dass wir alle ein bisschen nervös waren an dem Tag und im Endeffekt ist ja nichts passiert. Toi, toi, toi. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, ich habe auch danach noch mir die zwei, drei Interviews angeschaut.
Recherche, Marco. Klopp.
Genau, Jürgen Klopp hat sich da auch noch zu Wort gemeldet und hat euch ja in den höchsten Tönen gelobt eigentlich. Ihr spielt einen geilen Fußball und alles hat euch da wirklich sehr, sehr gelobt. War das dann vielleicht für euch so ein bisschen, oder für dich, wenn du es danach dann aussiehst, so ein bisschen der Ausgleich dafür, dass man vielleicht gerade verloren hat, wenn man von so einem Trainer dann so ein Kompliment bekommt?
Ja, eine Niederlage wird durch nichts ausgeglichen, glaube ich. So, wir hätten gern gewonnen und Kloppo hätte dann sagen können, ja, die spielen den größten Rümpelfußball. Das wäre uns, glaube ich, egal gewesen im Moment, wenn du weißt, okay, du hast gerade Borussia Dortmund geschlagen.
Ja.
Aber im Endeffekt musst du wirklich sagen, die Worte von Kloppo waren schön, waren gut, haben auch der Wahrheit entsprochen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben in dem Spiel einen guten Fußball gespielt, wir haben in der ganzen Runde einen guten Fußball gespielt. Das haben auch einige Gegenspieler im Laufe der Zeit gesagt, dass wir in dem Jahr mit das Beste in der dritten Liga waren, was das Fußballspielen anging. Und das war ja dann doch ein bisschen Balsam für die Seele im Nachgang.
War das dann auch schon deine Bewerbung für den BVB?
Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich ein Jahr später, als ich dann nach Dortmund, gegangen bin, mal nachgefragt. Die haben gesagt, okay, klar hatten wir das auf dem Schirm, aber dass du jetzt in dem Spiel gespielt hast, das war überhaupt nicht ausschlaggebend.
Okay, aber du bist ja dann zum BVB gegangen. Dortmund 2 muss man ja fairerweise dann doch dazu sagen. Ja, die Frage, die wir bei jedem Transfer quasi immer stellen, wie kam es da dazu, also dass man dann quasi zu einem Bundesligisten wieder zurückgeht? Dortmund 2 ist ja schon auch nicht ganz so schlecht.
Nee, es hätte schlimmer kommen können. Ja, ich glaube schon, dass es ein guter Name ist. Tatsächlich kam der Anruf irgendwann. Also, dein Vertrag läuft zum 30.06. immer aus. Und dann kam, ich glaube, Ende Juli erst der Anruf. Das heißt, ich war auch eine Zeit lang arbeitslos. Und saß zu Hause, habe, glaube ich, PlayStation im Moment gespielt, auf einmal klingelt das Telefon, was du natürlich dann in so einer Zeit immer auf laut hast, nebenan gehst dran und dann war es Thomas Schlieg, Torwartkoordinator vom BVB, der da angerufen hat und sich informiert hat, wie es denn bei mir aussieht, ob ich denn noch verfügbar wäre auf dem Markt und ob ich Interesse hätte, nach Dortmund zu wechseln.
Und dann hast du erstmal den PlayStation-Controller auf die Seite gelegt und hast gesagt, so, jetzt können wir sprechen, oder?
nee, ich habe das Spiel noch zu Ende gespielt. Hab dann gesagt, nee.
War das bestimmt die klassische Weekend-League, oder wie?
Ja, genau, irgendwie gerade so.
Ja, nee, also so bin ich nicht dabei. Also Online-Zocken ist gar nicht meins.
Da bin ich auch komplett raus, da haben wir unseren Experten Marco.
Ja, ich bin zwar dabei, aber ich bin sauschlecht. Nee, Quatsch. Aber dann kam das quasi zustande mit dem BVB und dann Sachen gepackt und nach Dortmund.
Genau, dann war ich ein Wochenende, glaube ich, oben oder zwei Tage, Freitag, Samstag, über den ersten Spieltag tatsächlich hinweg, habe ich mir das da angeguckt, habe da zweimal mittrainiert und habe dann die Gespräche geführt mit den Vereinsverantwortlichen oder sprich für die zweite Mannschaft den Verantwortlichen und da sind wir uns dann einig geworden. Dann hieß er, ja, wir machen es für ein Jahr zusammen und dann ging es auch schon wieder los, heim, Sachen packen und wieder zurück ins Hotel, erstmal 4 Wochen. Bis ich eine Wohnung hatte.
War das dann auch so ein bisschen, also man hört es immer mal wieder von jungen Spielern, die natürlich dann so einen kleinen Karriereplan verfolgen und sagen, okay, ich bin jetzt hier in der dritten Liga, der nächste logische Step wäre vielleicht eine zweite Mannschaft von einem Bundesligisten, weil man dann eben schon in greifbarer Nähe von einem Bundesligaverein ist oder von einem Bundesligateam ist. Hattest du dir da im Vorhinein so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, wenn du sagst, okay, dein Vertrag ist da ja dann sowieso ausgelaufen in der dritten Liga? Hattest du dann auch sowas wie einen Karriereplan und hast gesagt, okay, das trifft sich jetzt ganz gut, zweite Mannschaft Bundesligist, war vielleicht auch so ein bisschen in deinem Hintergedanken?
Einen klaren Plan hatte ich nicht. Das wäre gelogen, wenn ich das jetzt sage. Ich hatte natürlich eine Idee, wo es hätte hingehen können, was ein guter Step wäre für mich jetzt in dem Jahr. In dem Moment, ich hatte dann auch Kontakt zu einigen Vereinen. Über meinen Berater lief es dann auch, dass ich da bei einigen Probetrainings dabei war. Es kam aber nichts zustande. Und dann kam der 1. Juli, dann bist du arbeitslos. Dann die Vorbereitung läuft natürlich in vielen Vereinen schon. Dann musst du auch gucken, wo fällt da noch einer aus, wo wird noch was gesucht. Und dann kam irgendwann der Anruf von Dortmund 2. Und da hast du dann nicht viele Alternativen gehabt. Und dann musst du auch wirklich sagen, okay, Es hätte ein anderer Verein anrufen können, das schlimmer ist. Mm. Und mit Dortmund 2 passt das ganz
gut. Der wäre in deinem Fall dann wahrscheinlich mittlerweile Schalke, oder?
So ungefähr.
wenn wir jetzt gerade schon von Schalke sprechen, ist es dort wirklich so, wird dir das wirklich eingeimpft, dass die Blauen Feinde sind? Ich meine, du kamst von Stuttgarter Kickers, gehst nach Dortmund, also ich glaube mindestens genauso ein besonderer Verein. Wurde das dann da auch so ein bisschen eingeimpft? Der Schalke-Hass, nenne ich ihn jetzt einfach mal.
Der Hass ist ein bisschen übertrieben, aber man hat schon die Rivalität gemerkt. Ich hatte dann natürlich von den Kickers, Jennings Klamotten waren blau, ich hatte dann so ein blaues Unterzieh-Oberteil an und im Training mit dem gelben Trikot drüber. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil das war das, was ich halt in dem Moment hatte. Und dann wurde ja auch gesagt, solltest du vielleicht ausziehen. Mit blau verdeckst du es nicht ganz so gut. Und das war dann so der erste Kontaktpunkt, ja, wirklich mit dieser Konfrontation zwischen den beiden Vereinen. Ich habe es dann auch relativ schnell ausgezogen, dann, muss ich ehrlich sagen.
Hast du mal ein Revier-Derby miterlebt gegen die zweite Mannschaft von Schalke? Oder ihr habt dann dritte Liga gespielt, oder?
Nee, das war Regionalliga.
Das war
nach dem Abstieg, da haben wir Derbys gespielt. Das wurde extra auch auf Mittwochmittag, ich glaube 13 Uhr gelegt, damit möglichst wenig Zuschauer kommen.
Und war wahrscheinlich trotzdem voll.
Wir hatten, ich glaube, trotzdem 500 Zuschauer, die da waren. Bestimmt, die hatten so mit 200 erhofft, waren dann knapp doppelt oder mehr als doppelt so viele. Aber man hat es extra tatsächlich wirklich auf vormittags gelegt, unter der Woche, damit keine Fans kommen, damit es zu keinen Ausschreitungen kam. Weil ich glaube, 2 Jahre vorher ist in der U19 mal komplett eskaliert, sind Fans über den Zaun geklettert aufs Stadion oder auf den Platz drauf und haben da ja, Nettigkeiten ausgetauscht, die Fangruppierung. Und seitdem hat man es dann wirklich unter die Woche zur Arbeitszeit von normalen Bürgern gelegt.
Das wollte ich gerade sagen, da kommen dann aber dann eben halt die Arbeitslosen wahrscheinlich vielleicht nochmal vom harten Schlag sind und die sowieso scheiß auf alles.
So, ne? so hart die sind dann da. Ja, hat man es dann auf dem Platz aber wahrscheinlich auch gemerkt, dass da...
Ich habe nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht,
wie auf dem Platz war.
Da kann ich mich leider nicht zu äußern.
Ja, okay. Das Kapitel Dortmund ging dann aber auch wie lang? Also du hattest ja gesagt,
nur ein Jahr.
Ging dann auch ein Jahr.
Ja.
Was war dann, war das dann aus deiner Sicht nichts mehr? Oder hat auch der Verein? Oder war das wieder in beidem?
Also ich glaube, dass das von beiden Seiten wieder aus war. Ich habe dann nicht gespielt, weil wir das Problem hatten, wie in vielen zweiten Mannschaften, dass immer die Nummer 3 von oben unterkam und gespielt hat. Das heißt, für die Jungs oder Keeper in der zweiten Mannschaft war nicht viel Platz da zum Spielen. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, ja, das ist zwar schön und gut, ist ein großer Name der Verein, aber im Endeffekt, ich will doch Fußball spielen, ich will weiterkommen. Und dann hat man das Ganze beendet.
Wie ging es dann weiter?
Dann war ich wieder arbeitslos. Und dann war ich längere Zeit arbeitslos, weil halt wieder nichts kam. Du hast halt ein Jahr lang nicht gespielt. Ja, die Vereine suchen sich ja auch eher Keeper, die dann irgendwo gespielt haben oder zumindest einige Einsätze hatten. Ich hatte halt nur Freundschaftsspiele in dem Jahr gemacht. Und dann war ich arbeitslos bis Dezember und habe dann zum 1.12. in Kaiserslautern bei der zweiten Mannschaft wieder unterschrieben.
Genau, zum Winter hin dann. Und das ging aber auch nur bis Sommer.
Das ging auch nur bis Sommer.
Also du hast dann da in der Zeit so ein bisschen Schwierigkeit gehabt, irgendwo so ein bisschen Fuß zu fassen. Wäre es da vielleicht aus deiner Sicht nicht cleverer gewesen? Im Nachhinein ist man immer schlauer, klar. Aber zu sagen, okay, ich mache vielleicht doch nochmal so ein bisschen einen Schritt zurück, in Anführungszeichen. Gehe vielleicht in eine Oberligamannschaft oder so, wo ich wirklich regelmäßig spiele. Oder war da einfach der Gedanke noch da, nee, ich probiere es jetzt wirklich nochmal bei zweiten Mannschaften der Bundesliga, falls sich da mal ein, zwei Verletzten irgendwie reinzurutschen. Kennt man ja immer wieder, dass auf einmal dann der Torwart von der zweiten Mannschaft dann auf einmal im Tor steht und es gar nicht so schlecht macht.
Ja, ich hätte es auf jeden Fall auf dem Schirm, auch eine Liga oder zwei runterzugehen. Ich habe aber auch irgendwo noch die Hoffnung gehabt, dass es klappt. So, und ich habe mich dann in Oberachern auch eine Zeit lang fit gehalten, mit Simon Panda, dem Torwarttrainer, wo ich da sehr gute Erfahrungen mit hatte, wo ich sehr viel Gutes über ihn gehört habe, mit Thomas Leber als Mannschaftstrainer, als Cheftrainer, der mir da ermöglicht hat, teilzuhaben und habe mich dann auch wirklich die gesamte Zeit bis Dezember da fit gehalten. Es gab auch die Überlegung, da zu unterschreiben dann, wobei ich mir gesagt habe, ich will es, wenn dann in der Transferphase erst machen, wenn dann wirklich nichts mehr geht, ja, weil wenn du dann ein ganzes Jahr arbeitslos bist, das macht dann auch keinen Sinn, dann bist du auch komplett weg und ich wollte mir die Option einfach offen halten, zu sagen, wenn noch was kommt, stehe ich da, bin verfügbar, kann es auf jeden Fall machen. Und wenn halt die Zeit ausläuft irgendwann Richtung Februar hin, dann kann ich immer noch ein halbes Jahr in Oberachern spielen und da Matchpraxis sammeln.
Und dann kam aber der FC Homburg. Und dann hast du da nochmal eine neue Heimat gefunden quasi. Also du warst ja 4 Jahre jetzt dann, glaube ich,
genau,
dort.
Genau, 4 Jahre, ja.
Das heißt, du hast dich dann dort relativ schnell dann auch eingelebt, eingewohnt, dass es dann auch schnell klar war für dich. Das wird jetzt was Ernsteres oder wie war das dann damals?
Es war eigentlich ein glücklicher Zufall. Homburg ist das Jahr davor abgestiegen in die Oberliga. Man wollte unbedingt wieder hoch, hat da viel Geld generiert, um gute Jungs zu verpflichten. Und dann war auch der Fall, okay, die hatten eigentlich schon eine klare Nummer 1. Der hat sich dann aber verletzt. Im ersten Training, ich glaube, einen Hexenschuss geholt. War dann wieder fit, dann hat sich Muskelfaser geholt, kurz vor Saisonbeginn. Und dann hieß es, okay, wir haben nur einen Jungen auf der Nummer 2, dem wir es eigentlich nicht zutrauen, zu spielen, mit den Ansprüchen, die wir haben. Und dann waren sie auf der Suche. Und durch die Nähe Lautern-Homburg hat sich es halt ergeben, dass da mein Name ins Spiel kam. Dann war ich auch 3 Tage im Probetraining. Und die haben mich dann auch tatsächlich genommen und gesagt, okay, wir können es uns vorstellen mit dir. Wir haben uns geeinigt und dann ging es auch ganz schnell in die Saison. Und dann habe ich die ersten 3 Spiele auch gespielt. Und in dem Jahr hatten wir wirklich eine richtig gute Mannschaft. Wir haben, glaube ich, die ersten 24 Spiele alle gewonnen, weil halt auch klar war, wir müssen unbedingt hoch. Das war von Anfang an Zielvorgabe. Es gibt keine Alternative dazu. Wir haben so viel Geld in die Hand genommen als Verein, dass wir dieses Ziel sofort wieder erreichen. Und wir haben uns dann im ersten Jahr auch immer abgewechselt mit David Zahlfeld, der Nummer 1, und ich. Da durfte dann jeder 3 oder 4 Spiele spielen. Und dann gab es wieder einen Wechsel. Das war mit dem Trainer so abgesprochen. Das war auch eine Idee des Vereins oder des Cheftrainers, dass wir das so handhaben. Und es hat dann auch super funktioniert. Wir haben uns gut verstanden, auch im Torwart-Trainer-Team oder im Torwart-Team. Und dann hat es gut funktioniert. Jeder hat seine Spielpraxis gesammelt. Und jeder konnte einen Teil dazu beitragen, dass wir aufgestiegen sind am Ende.
Das stelle ich mir immer ein bisschen stressig vor. Ich hatte tatsächlich auch eine Saison mal 3 Torhüter. Im Jugendbereich natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gab es auch mal Torwart-Teams, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie bin ich hier nicht so willkommen oder hast dich vielleicht auch nicht wohlgefühlt? Und was würdest du sagen, wie wichtig ist so eine gute Kommunikation und ein gutes Verständnis innerhalb von dem Torwart-Team? Kann es auch viel Positives auf die Mannschaft dann übertragen, glaubst du?
Definitiv, also die Kommunikation, das Verhältnis zueinander im Torwart-Team, im Torwart-Trainer-Team ist sehr wichtig. Du bist halt nur eine ganz kleine Gruppe. Du bist 3, vielleicht 4 Personen mit dem Torwart-Trainer zusammen. Du hast so viel Kontakt, weil du dann doch immer irgendwo separat bist für dich, weil es dann heißt, okay, ihr habt jetzt 35, 40 Minuten Torwart-Training und dann arbeitest du nur mit 4 Personen zusammen. Klar gehst du dann zur Mannschaft mit Torschuss, mit Spielform, aber du hast den Großteil deiner Zeit eigentlich in dieser kleinen Gruppe verbracht. Und da ist so eine Kommunikation, ist ein Austausch, ist ein Vertrauen auch sehr wichtig. Zu sagen, ich kann mich auf den anderen verlassen, der unterstützt mich, egal ob ich jetzt Nummer 1 bin oder Nummer 2 bin. Wir gehen fair miteinander um, respektvoll miteinander um. Und das glaube ich schon, wenn da ein gutes Verhältnis vorhanden ist, dass ich das aufs Team übertragen kann.
Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil man halt dann doch irgendwie in direkter Konkurrenz steht, aber irgendwie dann doch nicht, weil der eine kann ohne den anderen nicht. Weil wenn du der einzige Torwart im Verein wärst, dann hättest du wahrscheinlich auch nichts davon, weil du ja immer noch 2, 3 Kollegen fürs Torwarttraining brauchst. Also stelle ich mir immer ein bisschen schwierig vor. Ich war nur bis zur F-Jugend-Torhüter. Deswegen habe ich nicht ganz so viel Erfahrung mit Torwarttraining und Torwarttraining. Nee, Spaß beiseite, ist natürlich brutal wichtig. Also würde ich auch sagen, du hast jetzt 4 Jahre in Homburg verbracht. Marco, der Recherche-Marco, hat herausgefunden, dass es 30 Einsätze in der ersten Mannschaft waren und 26 in der zweiten Mannschaft. Was hat die zweite Mannschaft gespielt?
Saarland,
was ist dann?
Verbandsliga.
Ja. Was würdest du jetzt abschließend zu diesen 4 Jahren sagen? Positives Fazit, negatives Fazit, was nimmst du aus der Zeit mit?
Definitiv positiv. Ich konnte sehr viel lernen. Ich habe sehr viele gute Kontakte geschnürt mit Mitspielern. Wir hatten eine super verschworene Einheit über alle 4 Jahre hinweg. Mit meinem Torwarttrainer, mit dem Torwartteam, ja, haben wir super zusammengearbeitet. Auch mit David Zahlfeld, der damals auch schon in der Oberliga gekommen ist, haben wir uns super verstanden. Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Ich konnte meine ersten Erfahrungen sammeln als Torwarttrainer dann auch. Ich konnte im zweiten Jahr als Torwarttrainer der U19 mithelfen. Das hat sich dann in den Jahren danach geändert. Da war ich dann Torwarttrainer U19 und U23 und Torwartkoordinator. Das heißt, ich konnte mir da auch ein zweites Standbein aufbauen, habe meine Torwart-Trainerscheine dann auch machen können und habe da meine Erfahrungen gesammelt. Und das ist definitiv ja ein sehr positives Ende dann auch für meine Zeit in Homburg.
Und jetzt sitzen wir hier 2 Tage danach und du bist, wie gesagt, wir haben es vor einer Dreiviertelstunde ungefähr schon mal angesprochen, jetzt aktuell vereinslos, arbeitslos, nennt sich es ja dann tatsächlich auch offiziell. Was hast du für Ambitionen jetzt noch für die nächste Saison? Also was für ein Verein oder für die nächsten Jahre soll es sein? Welche Liga nimmst du dir jetzt da als Ziel? Was ist aus deiner Sicht auch realistisch?
Champions League.
Champions League. Super League.
Oder Conference
League. Conference League.
Ja, gut. Nee, ich bin grundsätzlich jetzt erstmal offen für alles. Heißt, ich kann es mir vorstellen, nur als Spieler weiterzuarbeiten. Ich kann mir vorstellen, nur als Torwarttrainer zu arbeiten. Ich kann mir ein Kombipaket vorstellen, ja, dass du sagst, du machst Nummer 3, Nummer 4 in der ersten Mannschaft irgendwo, ohne groß Ansprüche zu spielen, machst aber den Torwarttrainerposten noch mit. Also du sagst, okay, du hältst dich einfach nur fit, du bist da, trainierst ab und zu mit, falls nur der Mann ist, dass du nachrücken kannst. Da bin ich erstmal ganz breit aufgestellt, was das angeht. Und da muss man dann halt gucken, was kommen für Angebote. Ja? Ob das dann nur aufs Torwarttrainer-Dasein hinausläuft als Spieler oder wie gesagt, dieses Kombipaket.
Aber wenn wir jetzt mal als Spieler dich noch in Zukunft sehen, du bist jetzt wieder hierher gezogen, da gibt es dann ein paar Optionen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du nach Bischwei wechselst, sondern da kommt dann vielleicht der SV Links in Frage, da kommt vielleicht Oberachern in Frage, je nachdem, was du sagst, was du machen würdest, vielleicht auch Kuppenheim oder Bühlertal oder wie auch immer. Gibt es da schon irgendwie, laufen da vielleicht schon Gespräche mit einem der Vereine oder hast du vielleicht die nächsten Wochen mal oder brauchst du eine Telefonnummer von irgendwo? Die dir
man schweigt zu laufenden Verhandlungen, deswegen kein Kommentar. Ja. Nein, momentan noch nicht.
Okay.
Ich möchte momentan einfach noch abwarten, was kann passieren. Klar, gerade diese Torwart-Trainer-Geschichte könnte vielleicht interessant werden für mich, wo ich dann doch eine Zukunft auch sehe. Wenn ein gutes Angebot als Spieler kommt, bin ich auch dafür bereit. Sollte aber momentan, Stand jetzt, heute, vielleicht doch nochmal was Höherklassiges sein. Mhm. In Zukunft, in ein paar Wochen, Monaten kann man dann vielleicht über andere Sachen nachdenken.
Aber was müsste es denn als Spieler sein, mindestens?
Marco will jetzt unbedingt, Marco will unbedingt eine Liga oder einen Verein. Gib ihm irgendwas.
Weil ich finde es halt echt interessant, weißt, wenn man so, du hast ja jetzt schon berichtet, was du alles erlebt hast und so weiter. Was einfach jetzt für dich aus deiner persönlichen Sicht, mit welcher Liga, aber halt natürlich regelmäßige Spielzeit, Stammtorhüter, wärst du zufrieden im aktuellen?
Es kommt halt drauf an. So, ihr habt ja gesagt, ich habe nicht viele Spiele gemacht in den letzten Jahren. Deswegen bin ich momentan für den Markt einfach nicht attraktiv. Dass man jetzt sagt, okay, den holen wir als klare Nummer 1. Das ist einfach Fakt. Und deswegen muss man auch gucken, ob es dann auf Oberliga, Regionalliga hinausläuft. Ja, ich habe damals auch, Hoffenheim bin ich weggegangen, habe gesagt, okay, ich gucke mir nach Oberliga um, dann kam dritte Liga. Dann habe ich da meine Spielpraxis gesammelt. Also ich würde mich da nie verschließen für den richtigen Verein. Ja, wenn das kommt, wie es kommt, das kannst du auch noch jetzt irgendwo nicht mehr ganz so beeinflussen vielleicht. Und musst einfach abwarten, ja, wann das Telefon klingelt und wer am anderen Ende sitzt.
Da können wir ja mal gucken, Alex, ne? Ob man vielleicht den einen oder anderen.
Angelo von Kickers Bahnbahn saß ja hier und hat gesagt, in Bahnbahn gehört Oberliga-Fußball, wer weiß. Also ich würde für ein paar Marmalina-Gutscheine.
und Kickers, da wird sich der Kreis.
Und Kickers wird ja passen. Also Angelo, nur ein kleiner heißer Tipp an der Stelle, falls du das hörst.
Aber ist halt momentan noch nicht mal Bezirksliga.
Das muss man wissen. Du bist jetzt 28, gell?
Ja.
28, hast jetzt auch gerade schon deine Torwarttrainerscheine angesprochen. Schauen wir mal 5 Jahre in die Zukunft. Siehst du dich dann weiterhin einfach auch im Fußballgeschäft, vielleicht auch einfach in diese Richtung Torwarttrainer? Glaubst du, dass du da auch dann dir vielleicht nochmal ein zweites Standbein jetzt in der Zeit aufbauen kannst? Ich meine, es gibt genug Torhüter, die in Richtung zum Beispiel einer Fußballschule, Torwartschule, gibt es ja immer wieder so ein bisschen, ist ja nochmal ein spezieller Bereich, also nochmal ein abgekappter Bereich quasi vom Fußball allgemein. Siehst du dich eher dort oder dann, weiß nicht, was studierst du? Du hast vorhin gesagt,
Sport Business Management.
Sieh dich dann eher in Richtung deines Studiums oder bist du da wahrscheinlich auch eher offen?
Momentan, ich bin offen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde ja auch was falsch machen, wenn ich mich dahingehend jetzt irgendwo limitieren würde. Wenn ich sage, okay, du willst diese Profilaufbahn als Spieler vielleicht noch vorantreiben, wenn es geht, du kannst dir aber auch diese Trainerlaufbahn offen halten, die dann erst ins Rollen kommt. Oder ich sage halt, gut, ich habe dann irgendwann in 3 Monaten abgeschlossenes Studium und ich kann damit arbeiten. Dann suche ich mir einen Job, dann suche ich mir irgendwo abends ganz gemütlich eine Truppe, wo ich Spaß beim Fußball habe, wo du dann ja, mit deinen Kumpels vielleicht auch die Zeit verbringen kannst, was auch sehr schön ist. Und dann ja, verdienst du so dein Geld am Ende des Tages.
Dann schauen wir mal, was es wird. Wir hatten letzte Woche im Podcast Charlotte Voll vom PSG Paris
PSG Paris oder PSG Paris Saint-Germain.
Die haben wir letzte Woche schon gefragt, wie sie sich denn selbst als Person sieht. Man sagt der Torhüter immer hinterher, sie seien komplett verrückt. Sie müssen ein bisschen verrückt sein, auch wenn man sich da aus ein paar Metern teilweise abknallen lässt. Bist du auch ein verrückter Typ?
Bestimmt in irgendwelchen Bereichen, ja. Wobei ich eigentlich sagen würde, ich bin da relativ human, was das angeht. Ich habe jetzt noch keinen in der Nase gebohrt im Spiel oder bin dann mit dem Kung-Fu-Kick rausgekommen. Aber ich glaube doch, dass ich dann auch mal eine klare Ansage machen kann auf dem Platz, auch mal ein bisschen lauter werden kann. Das gehört einfach auch dazu. Ja, du bist die letzte Bastion da hinten. Du kannst jeden Fehler deiner Vorderleute ausbügeln. Du bist die letzte Hoffnung, überspitzt gesagt. Und das macht dann auch den Reiz dieser Position aus, dass du ganz schnell vom Helden zum Depp werden kannst.
Mhm, klar, das war jetzt schon so ein bisschen auf Vereine, die zuhören, so ein bisschen Bewerbung. Ne? Das passt auch ganz gut. Wir haben noch jetzt zum Schluss, wir haben jetzt schon wieder 53 Minuten abgespult, noch 10 schnelle Fragen vorbereitet für dich, Alex. Jetzt,
ich habe gerade extra gezählt, weil du wolltest eine Frage unbedingt stellen. Ich muss anfangen,
dass das aufgeht.
Ja. Okay. Dann, aber gerade hier nebenher so ein bisschen du.
Okay, also dann machen wir es abwechselnd dann, und du musst anfangen. Ne?
Ich würde sagen, wir machen die Fragen gar nicht so schnell. Du kannst zu jeder Antwort auch noch so eine Kleinigkeit dazu sagen. Wir haben uns nämlich auch ein bisschen was dabei gedacht.
Das auf jeden Fall.
Deswegen wäre es vielleicht ganz cool, wenn du zu den ein oder anderen Sachen noch was sagst. Zu Beginn, ich glaube, die Frage aller Fragen, wenn es um Torhüter geht, Manuel Neuer oder Oliver Kahn?
Oliver Kahn.
Warum Oliver einfach, Kahn?
Ja, der Held meiner Kindheit, würde ich jetzt sagen, so das große Idol, als ich angefangen habe, im Tor zu stehen, der damals einfach begeistert hat. Ja, der als Mensch vorne wegmarschiert ist, vom Ehrgeiz zerfressen, sich da hochgearbeitet, hochgekämpft hat, alles erreicht hat. Und das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt oder diese Faszination im Torwartspiel dann auch in mir näher gebracht.
Okay, dann mache ich weiter jetzt. Brandaktuell, wer wird Europameister?
Schwierig. Ich bin da ehrlich gar nicht so involviert aktuell. Für mich kam die EM etwas überraschend. Wir hatten eine lange Saison, da war der Kopf noch nicht so frei, direkt auf EM umzuschalten. Ich glaube, Frankreich ist nicht schlecht besetzt. Die Italiener haben jetzt ein gutes Auftaktspiel hinter sich gebracht. Frankreich soll auch keine schlechten Jungs, oder England soll auch keine schlechten Jungs haben, sagen wir es mal so. Wenn man Sancho dann aus dem Kader streichen muss, spricht das auch für die Qualität der anderen.
Also da legst du dich Deutschland hast du gar nicht auf dem Schirm?
Deutschland habe ich gar nicht auf dem Schirm. Nein.
Wir sprechen uns alle nach der Europameisterschaft.
Ja, nachher ist man immer klüger. Die Deutschen haben, glaube ich, von den Namen her schon viel Potenzial. Man hat aber auch die letzten Jahre gemerkt, dass da doch irgendwas im Argen liegt. Dass man so dieses Potenzial einfach nicht abrufen konnte. Ich meine, wir waren immer eine Turniermannschaft. Warum sollen wir es nicht wieder sein? Wir haben einige Jungspunde jetzt mit dabei, die da brennen. Ja. Überraschungen sind immer herzlich willkommen.
Vor allem in die Richtung, oder? Weiter geht's mit Pokalsieg. Damals gegen den BVB oder ein Monat lang Torwarttraining mit Manuel Neuer.
Also Pokalsieg, das Spiel.
Den Sieg,
ne?
Natürlich
also,
gegen den BVB.
Was würdest du lieber nehmen?
Ich würde den Sieg nehmen. Einen Monat Torwarttraining, weiß ich nicht. So. Und Jeffen wäre schon ganz cool. Aber ich glaube, dass das so ein Sieg gegen so eine Spitzenmannschaft dann doch auf Dauer gesehen etwas Schöneres ist.
Die Emotionen, die Momente wahrscheinlich.
Ja, die du dann im Team auch verbringst, wenn du dann auf dem Platz stehst, gefeiert wirst von zigtausend Leuten, alle Kameras auf dich gerichtet sind, das macht dann doch Spaß, das schweißt dann auch zusammen und da hast du deine Erinnerungen, ich glaube, ein Leben lang auch.
Dann kommen wir zurück zum Bezirk, FC Rastatt 04 oder SV 08 Kuppenheim?
Obwohl es nur ein Jahr war, würde ich sagen SV 08 Kuppenheim. Da hatte ich einfach eine große Bindung an den Verein, heute auch noch. Lukas Stolz habe ich damals in der Jugend zusammengespielt. Wie böse Zwillinge, Matthias, wie böse, der da als Trainer aktiv war, da habe ich Kontakte hin. Deswegen würde ich eher Kuppenheim als 04 sagen.
Dann der Sommer- oder der Winterurlaub?
Sommerurlaub. Wobei im Winter gehe ich gerne Skifahren. Urlaub ist immer was Schönes, aber im Sommer am Strand, am Meer, das hat doch irgendwas.
Dann freue ich mich jetzt auf diese Frage, nämlich jetzt Vorstellungskraft einsetzen. Es gibt Elfmeterschießen in einem K.O.-Spiel, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel DFB-Pokal, den entscheidenden Elfer parieren und gewinnen oder den entscheidenden Elfer selbst schießen und gewinnen? Was wäre dir da lieber als Torwart?
Ich glaube, halten wäre schöner, weil das dein täglich Brot ist. Da kannst du dann glänzen. Ich meine, im UEFA Cup oder Euroleague heißt er jetzt mit Sevilla gegen United, ja, ging es ja eine ganze Weile dann auch. Da zu verschießen, weiß ich nicht.
Das, aber wenn du ihn machen würdest.
Ne? Wenn du ihn machen würdest, ja klar. Wenn du ihn machst, bist du immer der Held. Aber die Kernaufgabe von mir als Keeper ist, glaube ich, dann Bälle halten. Deswegen fände ich das.
Also man muss dazu sagen, diese Frage hat sich Markus Schmidtner ausgedacht, weil wenn ich jetzt mal über diese Frage nachdenke, muss ich als Torhüter, damit ich einen Elfmeter schießen kann, der entscheidend ist, erstmal einen halten. Oder sehe ich das jetzt gerade falsch?
Das sind jetzt so Rechenspielchen, jein. Also,
jein, man könnte natürlich auch den Ball am Tor vorbeischießen, aber...
So, ja, aber es war, du weißt ja, wie es gemeint war, ne?
Ich habe, also, glaube ich, meine Fantasie genau. habe ich angeschaut.
Du hast das Europa League-Finale ja auch angesprochen. Also ich glaube, das ist der Optimalfall. Alle treffen und dann hältst du als Torwart einen Ball und machst den entscheidenden rein.
Stimmt, dann wäre es natürlich, dann würde es aufgehen im Endeffekt, ja. Aber dann es war natürlich so gemeint, das kann ja auch sein, dass fünf Leute eingetragen sind und er ist aber als Schütze wie Manuel Neuer damals im Champions-League-Finale als Schütze eingetragen und macht den Entscheidenden. Ne? So geht es nämlich auf, Freundchen. Mögliche Szenarien gibt es viele.
Jetzt fällt mir gerade was auf und ich versuche es da mal gekonnt zu überspielen, aber du ich habe gerade ganz lang du, ich und habe es jetzt trotzdem falsch gemacht. ich habe jetzt ganz kurz überlegt, ob ich jetzt einfach eine Frage auslassen soll, aber so wie ich dich kenne, wäre dir das aufgefallen, da hättest du mich clever, noch mehr Alex. Auflaufen lassen, deswegen habe ich den Fehler jetzt lieber selber zugegeben.
Sehr clever, Alex.
Aber ich mache es jetzt trotzdem
einfach
so.
Mach weiter, dann mache ich danach zwei in Folge.
Okay. Facebook oder Instagram?
Facebook, ich bin nicht bei Instagram, da habe ich den Reiz noch nicht dran gefunden. Deswegen eher Facebook und selbst da eher auf kleinerem Niveau. Ich weiß nicht, weil ich da den letzten Post abgegeben habe oder einen Like-Button oder sowas gesetzt habe. Eher zum Informieren dann.
Okay. Du hältst dich von Instagram nur fern, weil du sagst, okay, ich habe da den Reiz noch nicht dran gefunden oder vielleicht noch ein bisschen, wir haben es mit Jerome Gondorf hier schon drüber gehabt, der übrigens auch kein Instagram hat und sagt, er braucht sich das nicht antun. Vielleicht ähnlichen Hintergedanken?
Ich glaube nicht, dass ich so in der Öffentlichkeit stehe wie Jerome Gondorf. Ob mir da so viel Hass entgegenschlägt oder Wutkommentare, bezweifle ich jetzt einfach mal. Für mich hat sich einfach der Reiz von Instagram noch nicht ergeben.
Ich erkläre dir nachher mal die App vielleicht.
Sehr gerne.
Genau. Dann ich, oder? Ich mache zwei dann und machst du den Abschluss. Dann auch eine schöne Frage, die ich mir überlegt habe. Mit wem würdest du lieber mal einen Kaffee trinken gehen? Mit Angela Merkel oder mit Jogi Löw?
Gute Frage. Habe ich mir so noch nie drüber Gedanken gemacht.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Ich glaube, beides hätte seinen Reiz. Einfach zu sagen, okay, Jogi Löw, national Trainer, ja, viel gesehen, Weltmeister. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, da mal ein paar Infos auszutauschen, mal so die Geschichte dahinter zu hören. Angela Merkel ist natürlich Bundeskanzlerin, ist jetzt auch nicht weniger in der Verantwortung als Jogi Löw.
In Deutschland kommt es einem manchmal vor, als wenn sie ungefähr auf Augenhöhe, aber ja.
Wir haben ja 80 Millionen Bundestrainer und 80 Millionen Bundeskanzler, von daher kommt es etwa aufs Gleiche raus. Ich wäre mit beiden einverstanden, ja, tatsächlich.
Marco, du?
Ich finde es auch übel schwer. Also ich weiß nicht. Ich kann es eigentlich. Ja,
ich kann die Frage ganz gut beide,
aber ich würde vielleicht sogar auf Angie gehen, weil Fußball.
Fußball hast du mich quasi auf einem ähnlichen Niveau, mit dem du dich regelmäßig unterhältst.
Also ich glaube halt, dass man mit Löw. Also ich wäre schon schön, wenn man dann schon tief ins Gespräch gehen könnte irgendwie oder was weiß ich. Oder ich würde ihn dann mal fragen, warum lässt er jetzt auf einmal Dreierkette spielen? So Dinge würde ich ihn dann fragen. Oder warum?
Weil ich es irgendwann im Podcast mal gesagt habe und er es gehört hat.
Also ich würde ihn da vielleicht gerne
so
taktische oder personelle Fragen würde mich da brennend interessieren. Aber mit Angela Merkel, ja, wäre auch schon mal richtig interessant. Wobei ich wüsste gar nicht, was ich hier für Fragen stellen soll.
Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Eigentlich ist die Antwort recht einfach, nämlich Jogi Löw. Bei Angela Merkel hätte ich natürlich ein paar Fragen, aber die werden irgendwann aufgebraucht und sie hätte dann kein. Und wenn sie mir eine Gegenfrage stellen würde, könnte ich sie wahrscheinlich nicht beantworten. Und was heißt, was sie.
Aber Physik, vielleicht macht gerade das den Reiz aus, einfach was Neues dann auch mal.
Weil das stimmt natürlich.
Du unterhältst dich im Alltag so viel über Fußball, weil es einfach deswegen, deine Passion, deine Leidenschaft ist, dann auch einfach mal zu sagen, komm. Ich erweitere meinen Horizont, unterhalte mich halt mit Politikern, mit anderen Sportarten, mit anderen Menschen, ja, einfach um was Neues dann auch zu erleben. Was finde ich
persönlich, das stimmt tatsächlich teilweise auch. Es macht tatsächlich schon den Reiz aus, gerade so in, meine Freundin wird mich jetzt wieder für das Wort hassen, weil sie hasst das Wort Bubble, aber wir sind halt alle in dieser Fußball-Bubble und wir waren alle damals in der Schule die Fußballjungs und jeder von uns beschäftigt sich Tag und Nacht irgendwie mit Fußball und ich merke selber, meine Freundin hat zum Beispiel gar nichts mit Fußball zu tun, ihre beste Freundin und deren Freund hat auch nichts mit Fußball am Hut, mit denen schaue ich am Dienstag das Deutschlandspiel und freue mich eigentlich echt so ein bisschen drauf, weil es wird nicht gefachsimpelt, es wird einfach Fußball geschaut, es wird dazu Flammkuchen gegessen und also ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen oder sowas, sondern einfach so einfach entspannt und gar nicht so extrem auf die Materie, wo wir, glaube ich, alle ein Lied von singen, egal wo du hinkommst. Die erste Frage ist irgendwas zu Fußball und du musst dann diese Fußballfragen beantworten. Wir reden ja alle gerne über Fußball, so ist ja nicht.
Ich versuche es tatsächlich auch zu vermeiden. Wenn ich irgendwo neue Leute kennenlerne, die nicht wissen, dass ich Fußball spiele, versuche ich es auch so lange wie möglich hinauszuzögern, ja, weil du genau weißt, wenn du einmal anfängst damit, dann wirst du gelöchert. So, ich habe da kein Problem mit, über Fußball zu sprechen, aber ich bin dann auch dankbar und froh, wenn du einfach mal weg vom Fußball kommst. Ja? Dein ganzer Tag dreht sich um Fußball. Morgens trainierst du selber, abends stehst du als Trainer auf dem Platz. Dazwischen machst du dir Gedanken über die Trainingsgestaltung für den Abend. Ja, du hast immer irgendwas zu klären und dann einfach mal zu sagen, komm, lass uns über irgendwas anderes reden, ganz egal über was.
Das stimmt.
Ist dann einfach wirklich auch Entspannung irgendwo, so wie du sagst. Es ist halt einfach entspannt, dann auch mal ein Fußballspiel zu gucken, ohne über Fußball reden zu müssen. Und ob das jetzt eine Dreier-, eine Vier- oder eine Fünferkette ist, ob es ein falscher Zehner oder ein ganzer Neuner ist, ist dann auch vollkommen egal.
Sondern einfach mal wieder ganz klassisch über Yogi seine Frisur lästern.
Zum Beispiel.
Gut, dann machen wir die vorletzte. Das ist, wie gesagt, eine für mich, weil ich weiß das selber nicht mehr, ob ich es richtig ausspreche, aber ich wollte dir das nicht antun, Alex. Ich versuche jetzt mal, Achtung. Spätzle oder gefilde Gläs?
Ach,
spricht man das so aus?
Gefilde Gläs.
Wenn du das sagst, dann schon.
Ja, also das, ich habe auch wieder recherchiert. Ne? Das ist eine saarländische Spezialität scheinbar. Du hast ja lange im Saarland gespielt, du hast auch in Stuttgart gespielt. Deswegen Spätzle oder gefilde Gläs?
Definitiv Spätzle.
Okay.
Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das gefüllte Gläs schon mal irgendwo selbst gegessen hätte.
Okay.
Mir das im Restaurant bestellt hätte, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Aber ich glaube, Spätzle sind jetzt auch im Badischen nicht so... unbekannt.
Ja, aber
kann man auch mal hier ganz gut essen, ja.
Ja, aber gefilde Gläs soll scheinbar der absolute Renner im Saarland sein. Kennst du es gar nicht so richtig?
Ich habe davon gehört, tatsächlich doch, okay, ja, aber okay. Ich habe es mir jetzt nie auf den Teller geholt, wenn ich irgendwie die Wahl hatte.
Okay. Und dann ganz klassisch zum Abschluss Bier oder Wein?
Es kommt drauf an. Auf dem Sportplatz wirklich Bier. So ein schön kühles. Mit ein bisschen Amateurfußball nehmen, dann hat seinen Reiz. Aber auch gern mal abends dann Wein.
Perfekt. Dann sind wir durch für heute. Eine Stunde sechs verging wie im Flug. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte bei euch zwei.
Gerne, gerne. Wir werden dich natürlich verfolgen, wo es jetzt dann tatsächlich auch hingeht. Und wir drücken dir die Daumen, dass es die bestmögliche Lösung dann gibt für dich. Und wünschen dir natürlich viel Erfolg, oder Alex? Ich glaube.
Ich kann mich dem Ganzen wie immer nur anschließen. Viel Erfolg, Marc.
Danke euch.
Jawohl. Dankeschön.
Und bis dann. Ciao.
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 Jetzt ist schon wieder fast 1 Uhr, Marco. Ich glaube, das war genau das, was ich nicht vermisst habe. an unseren 1:1 Interviews, an unseren Gesprächen mit den Jungs, wenn die Jungs hierher kommen, Jungs und Mädels mittlerweile. Ja. Marc war jetzt noch eine Weile da, wir haben noch ein bisschen gequatscht. Aber
ein bisschen ist gut, ja.
2 Stunden. Überragender Typ.
Ja, ich muss dir widersprechen, Alex. Also das war eigentlich schon genau das, was ich vermisst habe und ich glaube, du auch.
Ja,
aber das mit der Uhrzeit
ich rede einzig und allein von der Uhrzeit. Ich habe morgen um 8 Uhr Vorlesung.
Ja.
Ich bin ja jetzt durchgeimpft. Ich muss wenigstens schon mal keine halbe Stunde früher da sein, um mich zu testen. Ja.
Nee, also wenn Marc die Folge jetzt hört, nicht, dass er denkt, wir haben ihn jetzt, wir haben nur darauf gewartet, bis er geht. Es war wirklich sehr schön, jetzt noch die 2 Stunden mit ihm gequatscht zu haben. Und wir hätten auch noch 2 Stunden länger quatschen können. Aber tatsächlich, es wird dann immer sehr, sehr spät. Und uns beiden ist jetzt dann irgendwann auch langsam die Müdigkeit ins Gesicht geschrieben. Aber
mir zumindest,
ja. Es war trotzdem auch noch sehr, sehr geil jetzt hier. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber wir haben hier noch zwei schöne Marc Redl-Trikots übergeben bekommen mit der Nummer 25.
Im Holland Orange.
Genau, in Holland Orange vom FC Homburg Saar. Also sehr geil. Der erste, der uns ein Trikot geschenkt hat. Ne? Und noch wunderschöne Tassen dazu.
Also ich wollte gerade sagen, das eigentliche Highlight ist die Tasse.
Nee, für mich Trikot. Ganz klar. Also Trikot geht bei mir über.
Liebe Tassen. Ich finde Tassen sind die geilsten Geschenke.
Weil, die ist schön, ja.
Weil du kannst mit Tassen richtige Statements setzen.
Ja.
Wenn du irgendwo hinkommst und zum Beispiel zur Arbeit und da deine Tasse hast, dann kannst du mit deiner Tasse richtige Statements setzen. Meine aktuelle Tasse auf der Arbeit ist eine Dennis Rana-Tasse, die ich zum Geburtstag gekriegt habe. Da ist sein Gesicht drauf und so eine Sprechblase, was geht, die habe ich immer. Die wird jetzt aber, sorry Dennis,
ersetzt
durch meine neue FC Homburg-Tasse.
Ja, das hat sie sich verdient, die Tasse, die ist nämlich sehr schön. Das hat sie sich
auf jeden Fall verdient.
Und wie gesagt, an der Stelle nochmal tausend Dank, Marc. Es hat uns sehr, sehr, sehr gefreut und wir freuen uns auf neue Nachrichten irgendwann von dir, zu welchem Verein es dich jetzt in welcher Form auch immer verschlagen hat. Und auch dort kommen wir dann gern mal hin zum Zuschauen in irgendeiner Form.
Wenn wir gerade bei vereinslosen Fußballern sind, dann schwinge ich kurz um. Unser werter Freund Thomas Konrad, ich sage jetzt mal noch nicht den Verein, weil ich darf noch nichts sagen. Mhm. Also ich wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, kann man sich vielleicht schon informieren und weiß vielleicht schon, wo er ab nächster Saison spielt, aber er hat einen neuen Verein gefunden.
Mhm. Er war ja auch vereinslos, als wir ihn interviewt haben. Ja, da hat man die Sicht des Spielers, vereinslos zu sein, schon mal so ein bisschen gehört, aber ja, das ist auch auf jeden Fall.
Soll ich jetzt was Gemeines sagen?
Nein.
Vielleicht ein Tipp, Marc, sich den Podcast anzuhören? Nein, Spaß. Wir hoffen natürlich, dass Marc in absehbarer Zeit und vielleicht auch schon direkt zum 1.7. sich was ergibt. Er hat uns ein bisschen was erzählt, was so seine Vorstellungen und Wünsche sind. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Uns freut es natürlich für Thomas, dass es jetzt geklappt hat.
Ja.
Und hoffen natürlich, dass alle vereinslosen Fußballer zum VfR Pischweier wechseln.
Zum 1.7.
zum 1.7. einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben können.
Genau. Dann war es das doch für heute.
Marco, ich glaube, die Folge ist lang genug.
Es war ein schöner Abend. Danke dir. Danke, Marc.
Ich bedanke mich auch bei Marc und ich bedanke mich tatsächlich auch bei dir, Marco.
Macht's gut. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.